Man hat mit einem Leistungsmesser am Ende einfach mehr Spaß. Also ich fühlte mich nicht gut, sage ich ganz offen. Und habe echt gedacht, okay, du bist irgendwie ein Lama-Hund geworden. 150, 180 Watt fahre ich den ganzen Tag. Da werde ich irgendwann nur eine Sitzcreme brauchen oder ein Kissen unterm Arsch. Das ist wirklich so, wir haben immer extrem viel Wind. Und früher habe ich immer nur geschimpft, geschimpft, geschimpft. Heute sage ich, es ist doch ein toller Trainingspartner. Viele pacen ja viel zu hoch oder gehen mit viel zu viel Geschwindigkeit in der Welle oder in den Berg rein. Weil tatsächlich jedes System, das ich kenne, hat Vorteile und jedes System hat auch seine Nachteile. Functional Threshold Power, da kommt die Abkürzung FTP-Wert. Das ist der Wert, den ich eine Stunde trete.
Das ist das Schöne so als Podcaster. Man lernt ja immer wieder was dazu, obwohl man denkt, man weiß alles. Ne?
Ich bin neidisch,
wo ich sage, okay, das lernen durfte. Das nehme ich jetzt mit nach Hause und gucke mir mal den Wert an bei meiner nächsten Ausfahrt. Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute zu Gast Roger Mieling zum dritten Mal. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, sehr beliebt deine Folgen, zumindest bei YouTube. Die erste Folge, die wir mit der Ernährung gemacht haben, hat jetzt über 55.000 Views schon, wo wir über Squeezy und insbesondere mit dem Wort einfach, glaube ich, viele Leute abholen, weil das Thema Ernährung und Wettkampfernährung wirklich, glaube ich, so einfach noch nie vorgetragen wurde.
Es geht auch nicht, wenn ich dich am Anfang korrigieren muss, aber es geht nicht um Squeezy. Es geht wirklich um Ernährung, ich sag mal, vielleicht eine Verpflegungsstrategie für Ausdauersportler, ich glaube.
Genau, wir haben es ja, wir haben das Thema, also interessant war, dass wir die Gründungsgeschichte von Squeezy erzählt haben das Thema Ernährung natürlich allgemein gehalten. Und ja, und du kriegst ja, glaube ich, viel Feedback, wir kriegen viel Feedback, also richtig cool. Und heute, jetzt mache ich mal den Slide hier drüben, heute geht es wieder um einfach und zwar mehr Spaß mit Wattmessung zu haben. Und da haben wir immer schon drüber gesprochen und du hast auch immer schon gesagt, ja, das mit der Wattmessung ist ja nicht nur für Profis, sondern gerade für den Hobbysportler könnte das wichtig werden. Und da gehen wir heute mal so ein bisschen in die Tiefe. Ja, kurze Unterbrechung. Ein Dank an unseren Partner, der jetzt schon lange dabei ist, AG1. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. AG1 ist mein täglicher Begleiter. Ganz einfach in der Anwendung. Ihr nehmt einen Löffel des Pulvers in den Shaker hinein. Den bekommt ihr übrigens beim Abo, wenn ihr ihn abschließt, auch mit dazu, inklusive der Box und so einen Löffel. Und ja, 250 Milliliter Wasser schütteln und trinken, ganz einfach. Ich nutze das Ganze auch sehr oft als Topping für mein Müsli. AG1 unterstützt euch mit hochqualitativen Inhaltsstoffen, die auch so zusammengesetzt sind, dass diese Synergieeffekte der Inhaltsstoffe auch sehr, sehr wichtig sind und euch zum Beispiel unterstützen beim Immunsystem, was jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig ist. Ja, zur normalen Funktion des Immunsystems tragen Inhaltsstoffe wie Kupfer, Folat, Selen, Zink, die Vitamine A, B12, B6, C bei. Ja, und zusätzlich finde ich es immer cool, dass ich hier auch einen hohen Mix an Mikronährstoffen habe. Ja, und ich empfehle euch auch, geht mal auf drinkag1.com/enjoyyourbike und lest euch da die Zutatenliste durch. Das ist für mich immer der wichtigste Indikator, ob ich so ein Produkt nehmen möchte oder nicht. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch in dem Link in den Shownotes. drinkag1.com/enjoyyourbike und da gibt es auch das Angebot, wenn ihr da das Abo abschließt. Erstens bekommt ihr, wie gesagt, Shaker, Box, Löffel und so weiter mit dazu und noch dazu 5 Travel Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 K2. Ja, und nochmals vielen, vielen Dank an AG1 für die, ja, jetzt schon sehr, sehr lange währende Unterstützung unserer Sendung. Freut mich sehr. Ja, und bevor wir anfangen, du kennst das, glaube ich, schon. Ich glaube, wir haben schon AB-Fragen gemacht und ich mache das ruhig nochmal, obwohl wir die schon mal gemacht haben.
Okay, du weißt, dass ich fast nie A oder B sagen konnte.
Genau, und heute habe ich mal so ein bisschen, ja, geht auch schon so ein bisschen in die Richtung Leistung. Wattmesser oder Leistungsmesser?
A und B.
Ja, ja, okay. Was ist denn der offizielle Begriff? Ich glaube, Leistungsmesser.
Leistungsmesser, ne? Ja. Ganz genau.
A und B. Dann nehmen wir nochmal Leistungsmesser oder Powermeter.
A und B. Das sind ja irreführende Fragen diesmal. Das ist ja gefährlich hier.
Also du siehst alle Synonyme sozusagen auf gleicher Höhe.
Genau.
Weil der eine macht das. Ich hätte gedacht, du machst Wattmessung, weil du diese Domain wattmessung.de, glaube ich, ja bespielst.
Ja, aber worum geht's? Also die Leistung zu messen. Wir kommen ja gleich dazu.
Ja.
Und ob das nachher ein Powermeter ist, ein Leistungsmesser oder ein Wattmesser, für mich ein Synonym für das, was wir da im Grunde genommen machen.
Okay.
Oder am Rad haben.
Ja. 8000 Watt oder 80 Watt?
8000 Watt, also dann reden wir mit Sicherheit nicht mehr über einen Radsportler und 80 Watt ist auch jenseits von Spaß haben auf dem Rad, weder noch.
8000 Watt ist ja dieses Meme, was im Internet so unterwegs ist, ne? Aber Trainingsplan oder Genussfahren?
Oh, sowohl als auch, ich glaube, das ist die Frage. Also für mich, wenn die Frage für mich gilt, dann ist es so, dass ich Genuss fahre, aber immer, immer genau weiß, was ich da tue und das eigentlich auch immer abstimme mit dem, was ich brauche. Also insofern, ich finde das nicht entweder oder. Ich glaube, das kann man gut miteinander verbinden.
Kilowattstunde oder Watt pro Kilogramm?
Watt pro Kilogramm natürlich. Das ist ja tricky diesmal. Hier muss man ja genau aufpassen bei dir. Okay.
Ja, ich jetzt so als Elektroautofahrer kenne ich ja auch andere Watt.
Klar, ja.
Abnehmen oder die Leistung steigern?
Im Grunde genommen, beides kann zielführend sein. Ich glaube, das ist eine Frage, auf wo man herkommt und wo man hin will. Also sowohl als auch.
Bergab treten oder laufen lassen?
Oh, da fragst du den Falschen. Bei mir gibt es bergab, runter nehme ich keine Gefangene, also treten. Dazu brauche ich auch übrigens die Wattmessung. Auch dazu kommen wir später.
Naja gut, das kann ich dir ja auch schon sagen. Wenn du einen Trainingsplan hast und sollst 200 Watt treten, dann musst du bergab treten, weil sonst funktioniert ja dein Intervalltraining nicht im schlimmsten Fall. Ne?
Das sind ja auch viele Nullkilometer, die da gefahren werden. Das ist den Leuten teilweise gar nicht klar. Komm, ja. Aber die Themen
verfassen wir. Ja gut, das mit den Null ist meine nächste Frage. Mit Null oder ohne Null?
Ich fahre tatsächlich ohne Null. Das liegt aber daran, dass ich so eingestellt habe, wenn du jetzt mit mehreren unterwegs bist, klar, nimmst du auch mal die Füße hoch, bis hinten im Windschatten etc. Ansonsten sind die Werte natürlich sehr verschwommen. Mich interessiert eigentlich mein aktiver Part, mit welchen Wattwerten ich dort gefahren bin.
Okay, dann mache ich auch so. Weil der Durchschnittswattwert dann sozusagen bisschen vergleichbarer wird in den verschiedenen Fahrten. Ne? Da habe ich so das Gefühl.
Ja, definitiv. Ich glaube, das müssen wir nachher unbedingt erklären, weil so kann keiner was damit anfangen.
Nee, das ist ja
ich
jetzt auch erstmal nur
die
warm werden hier.
Genau, ich weiß auch, dass viele Fahrer im Moment noch gar nicht wissen, dass sie es umstellen können. Also genau. Deswegen wird das noch ein Thema werden.
Kadenz oder Puls?
Puls ist für mich inzwischen ein reiner Gesundheitsaspekt, natürlich Kadenz.
90 Umdrehungen oder 70 Umdrehungen?
Das ist die Frage, da gibt es kein A oder B. Wenn ich Kraftausdauertraining mache, dann natürlich 70 und weniger. Und wenn ich aber normal fahre, ich bin jetzt gerade wieder, bin eigentlich auf die 90 wieder gekommen, ist 90 natürlich eine sehr schöne Kadenz, auch gerade im Wettkampf später etc.
Dass du wenn du die Fragen voraussiehst, Kraft oder Ausdauer? Das Wort Kraftausdauer war sofort in der Antwort drin.
Ja. Kraft oder Ausdauer. Also ich sage mal, auch das ist natürlich eine Frage, für welchen Sport. Also bin ich Crosser oder Mountainbiker oder bin ich irgendwie Triathlet und will einen Ironman machen?
Ja, du kannst jetzt auch gucken, was du bevorzugt für dich persönlich.
Sowohl als auch.
Okay. Das nächste nämlich genau das gleiche. Sprint oder Kraft am Berg?
Ah, Sprint bin ich einfach jetzt mit 57. Ich merke, dass mir die Schnellkraft, also das ist schon hart. Also da sage ich mir, ist mir die Kraft am Berg dann tatsächlich wichtiger.
Kilokalorien oder Kilojoule?
Kilokalorien ist natürlich wunderbar beim Essen und bei der Ernährung zu beachten. Ist sowieso ein Wert, mit dem ich mich viel beschäftige, dadurch der erste.
Okay. PS oder KW?
Das ist ja ein und dasselbe, man muss nur den Umrechnungsfaktor wissen.
Na, hättest ja vielleicht eine Präferenz haben können. Das eine ist ja Watt und das andere sind Pferdestärken.
Ja, aber das ist letzten Endes, meine Generation, sag ich mal, arbeitet, wenn wir jetzt darüber reden, was hat dein Auto an PS draußen.
Ja, ja,
wir
genau.
Reden nicht über KW.
Witzig, aber witzigerweise gibt es ja beim Fahrrad keine PS. Da reden wir über KW. In Anführungsstrichen natürlich ohne dem K davor.
Ja, richtig.
Ist deswegen die Frage, fand ich so ganz tricky, witzig. Tricky. Und witzigerweise bei den Elektroautos gerät PS langsam in den Hintergrund. Da wird mehr über KW geredet als über PS. Da wird dann eher gesagt, so und so viel KW Leistung hat der Motor und das wäre umgerechnet PS, ist ganz interessanter Move, dass vielleicht PS verschwindet in den nächsten Jahren.
Ist gut möglich, ja.
Runder Tritt oder Wiegetritt?
Beides extrem wichtig, gut zu können.
Ja.
Das ist wieder keine A- und B-Fragen, das ist A- und B-Fragen.
Ja, die sind ja auch ein bisschen satirisch gemeint hier.
Okay. Runder Tritt wird übrigens heute auch noch ein ganz wichtiges Thema.
Ja. So, nächste Frage. Also ich habe ja Rotor oder Propeller?
Der war gut. Dadurch, dass wir seit 12 Jahren Rotor vertreiben, allerdings läuft das jetzt auch irgendwann aus. Rotor, gar keine Frage. Mit Flug habe ich nicht so viel zu tun. Ich bin natürlich sehr rotoraffin.
So, letzte Frage. FTP oder FDP?
Oh, wann hast du dir diese Fragen überlegt? Gar keine Frage, FTP.
Okay. Nee, das waren jetzt, ja, man muss sich, du bist zum dritten Mal hier, wir haben 100.000 AB-Fragen, glaube ich, schon durch. Mhm. Ich weiß gar nicht, beim zweiten haben wir, glaube ich, gar keine gemacht, aber beim ersten Mal. Und da kann ich ja nicht nochmal die gleichen Fragen stellen und dann sitzt man da und überlegt sich, was könnte denn was mit Wattmessung zu tun haben.
Okay, ich bin jetzt warm, das hat natürlich auch einen Vorteil.
Ja. An wen richtet sich dieser Podcast? Das ist jetzt mal die große Frage, weil du hast mir schon immer gesagt, hier müssen wir was über Wattmessung machen und zwar abseits von diesem komplizierten, hier so und so muss dein Trainingsplan sein. Und es gibt ja so ein paar Fragen, die man sich, also so ein paar gängige Fragen, glaube ich, die du, also das habe ich dir vorhin von deiner Webseite geklaut, die du so ein bisschen widerlegen möchtest oder darauf eingehen möchtest. Und das ist so, ich möchte kein Sklave von den, also so sozusagen die Argumente gegen eine Wattmessung ist immer so, ja, ich will keine Wattmessung, ich möchte kein Sklave von meinem Trainingsplan werden. Was soll es mir helfen, wie viel Watt ich treten kann? Verstehe ich nicht, ist mir auch zu teuer. Am Gravelbike im Gelände brauche ich das sowieso nicht. Und was wäre dein Ansatz, die Leute jetzt zu sagen, hört euch den Podcast an, das ist gar nicht so uninteressant hier über die Leistungsmessung.
Also erstens richtet sich der Podcast, glaube ich, wirklich an den Hobbyfahrer bis zum ambitionierten Fahrer, der aber eben auch noch nicht mit Wattmessung oder Leistungsmessung arbeitet. Und ich glaube, der Podcast in erster Linie, worum geht's oder warum habe ich dich darauf mal angesprochen? Das ist ein Thema, was mit so vielen Vorurteilen besetzt ist und fast alle sind falsch. Ich sage das so ganz offen. Bei mir ist es so und ich bin nun jenseits dessen, dass ich noch irgendwie groß ins Renngeschehen eingreifen will etc. Bei mir ist, seitdem ich Leistungsmesser am Rad habe, ist eigentlich erst der Spaßfaktor richtig groß geworden. Und man kann das ganz einfach so einfach runterbrechen, auch in dem, was kann man da für Benefits rausziehen. Das hat gar nichts mehr mit Wissenschaft am Ende zu tun. Das ist ein bisschen so wie vielleicht in den 80er Jahren, als die Herzfrequenzmesser rauskamen und Polar auf den Markt kam, dass man dann natürlich auch ein bisschen Verständnis haben musste, maximale Herzfrequenz, was gibt's für Trainingsbereiche, aber sehr einfach gehalten das Ganze. Und ich glaube, dass wir, wenn wir schaffen heute die wichtigsten, und ich werde genügend Fallbeispiele, die ich selber erlebt habe, die andere erlebt haben, ob fahren in der Gruppe, fahren in den Bergen, man hat mit einem Leistungsmesser am Ende einfach mehr Spaß.
Mhm. Das definitiv. Ist so, dass, also es geht um das Thema wirklich Spaß zu haben. Nicht um das Thema, ich will der schnellste Mensch der Welt werden.
Das ist, um das was zu wahrscheinlich werden, nebenbei, brauchst du sowieso eine Leistungsmesse. Und da geht es ohne ein Leistungsmesser am Rad geht es gar nicht, glaube ich. Weil dann musst du dein Training extrem gut steuern. Auch jeder Elitefahrer oder ich sag mal Elitefahrer mit Ambitionen, noch Profi in Conti-Kader oder Pro-Conti-Kader zu kommen oder so, die können ohne Leistungsmessung, geht das heute gar nicht mehr.
Also das heißt, da ist es gesetzt.
Da ist es gesetzt,
ja. Und
definitiv.
Wir reden jetzt über die Leute, wo es nicht gesetzt ist, die vielleicht sagen, brauche ich nicht, aber trotzdem ihre Problemchen haben und vielleicht hier und da mal keinen Spaß haben, weil sie im Hungerast hängen oder einfach erschöpft sind.
Ja.
Und
einfach sich selbst steuern, eine Gruppe steuern, etc. Und ich bin da ja selbst auch nicht frei von. Ich sag ganz offen, vor 15 Jahren war ich auch diesen Vorurteilen aufgesessen. Ich habe auch gedacht, boah, das wird sehr wissenschaftlich, das nimmt mir den Spaß am Radfahren. Es war extrem teuer. Es gab ja lange Zeit eigentlich auch nur wirklich einen seriösen Anbieter mit wirklich tollen Produkten, mit SRM, der ist ja auch heute noch auf dem Markt. Und insofern war das wirklich nur für die ganz, ganz Ambitionierten. Und das hat sich grundlegend geändert, ganz grundlegend geändert. Und wir kommen, ich glaube, ganz wichtig ist hier an dem Punkt auch jetzt schon mal zu sagen, der Wattwert ist 1. Für mich ist die Wattmessung 2.0, so nenne ich das intern bei uns, weil so ein Leistungsmesser kann weitere Werte liefern. Da gibt es ein paar Dinge, die so, finde ich, genial sind, das eigene zum Beispiel eben den runden Tritt besser zu trainieren. Das kann ich ohne Leistungsmesser, kann ich das zumindest nicht einfach vorne auf dem Display mir anzeigen lassen, wie rund ist mein Tritt oder wie wenig rund ist mein Tritt. Und das sind so Geschichten, die alle dazu führen, nicht so schnell zu erschöpfen, besser durchzukommen, besser in der Gruppe zu fahren, besser sich in den Bergen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich nehme keine Gefangenen beim Berg runterfahren. Was heißt es, Berg runter schnell fahren? Das heißt, dass du, wenn du berghoch gefahren bist, nicht über deine Grenzen hinausgeschossen bist. Wenn du oben bist und hast komplett die Beine dicht gefahren und das Laktat kommt dir aus den Ohren wieder raus, wirst du auch berg runter nicht mehr schnell fahren können. Das heißt, die Pacing-Strategie ist extrem wichtig. Kriege ich persönlich, das kriegen Leute ohnehin, ich kriege es persönlich ohne Leistungsmesser nicht hin, werde ich auch nachher erklären.
Und wann ist denn das Thema, weil wie gesagt, du bist ja ein alter Hase im Geschäft hier und hast ja wahrscheinlich SRM, die Gründungsgeschichte, mitbekommen. Wann ist das denn so, dass bei dir der Funke übergesprungen ist? Ist das mit der Vertriebsübernahme von Rotor passiert damals? Das ist
tatsächlich,
wo du dann dich damit beschäftigen musstest?
Ja. Also mit Rotor kam ich.
Wann war das denn?
Das ist so 12, 13 Jahre her. Ging ja eigentlich am Anfang erstmal um ovale Kettenblätter, bin ich heute noch ein großer Fan von, und Kurbeln, Innenlager etc. Und die kamen dann irgendwann mit Wattmesser, wo ich auch gesagt habe, oder Leistungsmesser, wo ich gesagt habe, schauen wir mal, wenn das preislich interessant ist und nicht in dem Bereich von SRM liegt, mit Sicherheit gut. Und dann habe ich natürlich irgendwann sehr früh einen eigenen Leistungsmesser an mein Rad geschraubt und ich glaube, das ging 4 Wochen. 3 Wochen. Ich war so überzeugt. Ich habe das so schnell kapiert, mit welche Vorteile ich eigentlich habe. Es gab diesen Moment tatsächlich auf dem Rad, wo ich gesagt habe, boah, Milenk, du bist ein Vollpfosten. Du hättest das längst machen müssen. Du hättest längst mal über die Kontakte, die du hast, dir ein SRM kaufen müssen. Auch da so dieses der Selbstvorwurf, warum habe ich diesen ganzen Vorurteilen? Warum bin ich denen so aufgesessen? Und heute ist es so, ich habe keinen ganz kleinen Fuhrpark, gebe ich zu. Kein Rad, nee, stimmt nicht. Mein altes Eddie Merckx von 1982 mit Kampa Super Rekord hat kein Leistungsmesser, wird auch nie ein Leistungsmesser kriegen. Alle anderen Räder haben Leistungsmesser und selbst wenn ich irgendwo hinfliege, ich war jetzt irgendwie kurz mal auf Mallorca, hole ich mir auch da ein Rad definitiv mit Leistungsmesser. Ich will nicht mehr ohne fahren. Mhm. Für mich ist das die entscheidende oder der entscheidende, die entscheidenden Werte, die ich vorne, die ich einfach brauche, um vernünftig zu fahren und eben auch mehr Spaß zu haben. Über die Tage hinweg auch mehr Spaß zu haben, wenn ich zum Beispiel im Trainingslager bin. Das hat so viele Effekte, kommen wir zu. Ich will gar nicht so weit ausholen.
Ja, interessant, Rotor war auch mein erster Powermeter.
Ja.
Ein einseitiger nur, schön, damals, den ich mir leisten wollte, konnte. Und da bin ich wahrscheinlich ähnlich wie viele damit rumgefahren, habe aber nichts damit gemacht, habe mich einfach gefreut, dass ich ein Leistungsmesser habe. Und da kommen wir sicherlich auch zu, dass man einfach das Ding dran hat. Und was ich ganz interessant finde, ist mir auch bei der Recherche oder beim Überlegen, als ich die Sendung vorbereitet habe, nochmal aufgefallen, dass ja heute das viel einfacher ist, erstmal so einen Berührungspunkt mitzukriegen. Manchmal kriegst du es serienmäßig mit dem Rad. Nutze es nicht. Und was hochinteressant ist, durch diese Popularität des Indoor-Trainings, fängt das ja an, dass zumindest Leute auf einmal mit Watt fahren, die da vorher nie welche gehabt haben, weil sie es zumindest auf ihrem Smart-Trainer mit drauf haben, bei Zwift irgendwo angezeigt kriegen. Und ich glaube dadurch, und das ist vielleicht auch für diese Sendung hier gut, dass man einige mal abholt, die das vielleicht bei Zwift mal gesehen haben, ah, da gibt es was wert, ich weiß aber noch nichts damit anzufangen, die werden da wahrscheinlich auch was lernen. Weil das ist ganz interessant, das ist ja eine Einstiegshürde oder so ein Einstieg, so ein Zugang, den es vorher gar nicht gab, dass man automatisch immer eine Wattmessung an seinem Wahoo Elite oder Tax, was auch immer, Trainer hat. Ne?
Sonst wird es gar nicht funktionieren. Also ich sag's mal so, entweder hast du dann ein Leistungsmesser am Rad und koppelst den mit Zwift oder Bicool oder welche Form Virtual Pro, welche Plattform auch immer. Oder du hast halt, die Trainer selber haben eben auch die Leistungsermittlung, aber ohne dem würdest du dich bei Zwift gar nicht vorwärts bewegen können. Weil wie will der ermitteln, wie schnell du fährst?
Ja, ja, genau.
Und das sind so die entscheidenden Punkte. Klar, da hat es mehr Zugang gegeben, aber wie du schon sagst, ich kenne auch draußen tatsächlich auch in meinem Umkreis einen Haufen Fahrer, die tatsächlich mit den Wattwerten, ja, die gucken drauf, die haben dann, können auch sagen, was sie fahren, aber ich sag mal, sie können es nicht in Beziehung setzen und wissen eigentlich auch nicht wirklich damit umzugehen. Und insofern ist es ja heute einer der Gründe, warum wir hier sitzen, da mal Licht ins Dunkel zu bringen.
Und du hast in deiner Vergangenheit ja auch viele Vorträge gehört und Vorurteile und so weiter. Und ich glaube, gerade die Vorträge, da bist du, glaube ich, und das habe ich im Vorgespräch, haben wir das schon mal besprochen, da gehst du dann teilweise kopfschüttelnd raus. Und das war für dich die Motivation zu sagen, ich mache jetzt was.
Ja, das ist, also ich, ganz konkret gab es mal einen Vortrag, das war mit Abstand vielleicht auch der schlechteste, den ich je gesehen habe. Ich gehe ja gerne, ich war auf Mallorca im Trainingslager eingeladen, zum Thema Ernährung auch. Da war eine andere Firma Partner für die Leistungsmessung. Und da nehme ich natürlich das super gerne wahr, setze mich abends dazu, weil ich ja eigentlich immer den Anspruch habe, oder nicht nur den Anspruch, ich merke ja, dass ich jeden Tag dazu lerne und zulernen kann. Und das ist ja auch das Spannende gerade. Und da habe ich gesessen und ich weiß noch, es gingen einige Blicke vom Chefredakteur von der Roadbike und Mario Kummer war dabei und so. Die guckten mich auch an, weil die genau wussten, was da gerade bei mir im Kopf abging. Ich habe mich völlig im falschen Film gefühlt. Also die haben am Anfang auch erstmal nur über ihre Firma gesprochen. Das interessiert die meisten Athleten nicht. Und dann haben die angefangen, haben eine eigentlich das, was ich mir zum Beispiel gar nicht mehr angucke, die Analyse danach, das heißt das Diagramm mal angeschaut und sind da gleich eingestiegen und haben dann gleich mit Sweet Spot und weiß ich was nicht um sich geworfen. Und mir war völlig klar, dass 90-95% der Leute im Raum, das waren nicht wenige, ich glaube so 60-65 Athletinnen und Athleten dort gesessen haben und nichts verstanden haben, worum es überhaupt geht. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt wird es Zeit. Und es gab vielleicht sogar vorher schon eine Impulszündung. Und dann haben wir, wie gesagt, auch die eigene Website aufgebaut, um da Licht ins Dunkel zu bringen unter wattmessung.de. Und seitdem achte ich eben auch darauf und ist auch mein Anspruch, dass wenn ich irgendwo mal eine Schulung oder einen Vortrag halte, dass wir wirklich alle mitnehmen und dass alle auch verstehen, worum geht es eigentlich.
Die Wattmessung, jetzt habe ich in den Entweder-Oder-Fragen das ja schon mal so ein bisschen mit dem Auto verglichen, Kilowattstunden und sonst wie, Watt ist ja letztendlich die Leistung, Kraft mal Weg, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also Leistung ist eigentlich eine Energie über eine gewisse Zeiteinheit, genau. So kann man es glaube ich allgemein
aber kann ausdrücken. Man das, kann man denn 100 Watt auf dem Fahrrad mit einer 100 Watt Glühbirne vergleichen?
Das ist eine gute Frage. Also die Frage, die wir uns jetzt stellen müssten, können wir, wenn wir 100 Watt drehen, eine Leitung anschließen und eine 100 Watt Glühbirne damit betreiben? Wahrscheinlich geht das, weil es ist ja tatsächlich auch elektrische Energie. Ja. Habe ich jetzt, ob das jetzt wirklich komplett parallel muss eigentlich.
Aber im Grunde ist das ja der Wert, dass wir sozusagen, je mehr Watt die Glühbirne hat, desto heller, je mehr Watt wir treten können, desto schneller sind wir wahrscheinlich, je nachdem, also schneller ist ja sogar noch nicht mal wichtig, also das ist ja noch nicht mal gesetzt. Je mehr Watt wir treten im Gegenwind, desto, also kann es ja auch sein, dass wir langsamer sind, bergauf und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt ja eine Konstante oder einen Wert, der egal, ob ich Gegenwind habe, ob es heiß oder kalt ist oder berghoch oder bergrunter, der mir sagt, wie viel meine Beine auf die Pedale bringen. Also das heißt, die Frage, was ist überhaupt Watt?
Ne, man kann das, ich glaube, vielleicht anschaulicher kann man das an zwei Beispielen irgendwie erläutern. Es ist wirklich die Energie pro Zeiteinheit, aber was heißt das, wenn ich jetzt zwei Radfahrer auf einer geraden Strecke nehme, die ungefähr die gleichen Körpermaße haben. Wenn beide gleich schnell fahren, werden sie beide ungefähr die gleichen Wattwerte ins Rad reinbringen. Das heißt, das ist die Leistung, die der Körper abgeben muss ins Rad, in den Antriebsstrang, um eben den Vorwärtstrend zu haben. Und jetzt fängt es genau an. Wir hatten das schon im Ernährungsthema, glaube ich, habe ich da ja kurz drüber gesprochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die 7% Steigung nehmen, wir fahren an Berg, sind zwei Fahrer, einer wiegt 10 Kilo weniger. Man sagt, 7% Steigung ist im Grunde genommen 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht der Unterschied. Das heißt, wenn jetzt beide Fahrer in den Berg reinfahren und es sind 7%, sagen wir jetzt einfach mal genau 7%, und der eine wiegt 10 Kilo weniger, dann sind das im Grunde genommen, wenn die gleich schnell fahren, 50 Watt, die der leichtere weniger treten muss. Mhm. Dann sind beide gleich auf.
Interessant.
Aber so, weil da haben wir ja die Schwerkraft, weil in dem Moment, wo wir nicht mehr auf der Geraden sind, müssen wir unser Körpergewicht nach oben bringen und da macht eben und 7%, ich weiß nicht, wer das mal genau ermittelt hat, aber das ist eben dieses Gardemaß. Hm. Klar, wenn wir 10%, wenn wir irgendwo im Südtiroler Raum unterwegs sind, da ist ja fast nichts unter 10%, sind es mehr als 5 Watt, das muss man eben auch wissen. 7% Steigung ist halt der Mittelwert. Und da sind es wirklich 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und das zeigt ja einfach, ich muss dann als schwererer Fahrer muss ich 50 Watt Leistung mehr in den Antriebsstrang bringen, um auf gleicher Höhe mit den leichteren Fahrer zu bleiben.
Das Interessante ist aber ja auch, dass der schwerere Fahrer ja auch wirklich mehr Watt treten kann, weil er schwerer ist. Also das ist ja so, dass so ein Fliegengewicht
Vorsicht.
Fahrer ganz oft einen viel niedrigeren FTP hat als jetzt ein schwerer Fahrer. Ich weiß nicht, ob es an der Muskelmasse liegt oder ob beim Wiegetritt einfach sein eigenes Gewicht da noch eine Rolle spielt. Wie?
Vorsicht, guck dir die FTP-Werte an von den Radprofis. Wenn du die in Natura siehst, glaubst du schon bei dem einen oder anderen, dass die, ich sag mal, fast magersüchtig sind. Und insofern, also Gewicht heißt ja nicht Muskelmasse. Und ich glaube, klar, wenn du dann die Sprinter nimmst, die können natürlich Spitzenwattwerte auch einfach treten, haben natürlich entsprechend auch extrem viel Muskelmasse in den Beinen. Aber Gewicht kann ja auch heißen, dass ich, sage ich mal, sehr, sehr große Fettreserven im Körper habe. Also insofern heißt nicht automatisch mehr Gewicht mehr Watt. Mhm. Das ist eine falsche Annahme. Zumindest sagen wir mal nicht, wenn wir über den Hobbyfahrer reden. Da okay. Ist dann schon die Körperzusammensetzung nochmal entscheidend.
Ja, aber so interessant, weil ich ja tatsächlich viele, viele kenne im Umkreis, wo ich sage, okay, der ist jetzt klein, leicht, der hat halt einen kleineren FTP, fährt aber genauso schnell wie der Große mit 90 Kilo, und da gehen wir jetzt mal ab von jemandem aus, der wirklich auch viel Kraft in dem Bein, viel Muskelmasse hat.
Das ist dann.
Der hat dann die mehr Watt und beide fahren gleich schnell, ne, den Berg hoch und der eine muss halt wirklich 400 Watt treten, der andere nur 250.
Ja.
Und entsprechend sind die FTPs auch unterschiedlich. Das fand ich so ganz spannend.
Ja.
Du
arbeitest jetzt schon mit einem FTP, ohne den Wert erklärt zu haben. Vorsicht.
Ja, auf Vorsicht. Den kommen wir später, genau. was ich für mich persönlich eins oder in meiner Anfängerzeit mit dem Wattmesser war eigentlich so das beste Beispiel, wo es mir geholfen hat, war einfach Psychologie. Das heißt, ich bin bei starkem Gegenwind 18 km/h gefahren und hab mich früher schlecht dabei gefühlt und mit dem Wattmesser fühle ich mich nicht mehr schlecht, weil ich sehe, ich trete ja 200 Watt.
Jetzt nimmst du mir einen Punkt vorweg, das ist gemein, das ist nämlich einer der Benefits, dass das Gegenwind auf mal nicht mehr psychologisch so demotivierend ist, weil wenn man sieht, was man trotzdem tritt und weiß auch genau, okay, ich bin sogar im Trainingsbereich, falls man sich jetzt einen Trainingsbereich vorgenommen hat, ist alles gut. Also insofern, das ist tatsächlich auch ein positiver Benefit, mit Leistungsmesser zu fahren, definitiv.
Ja. Also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen, je leichter, desto weniger Watt muss ich treten und
Berghoch
und das ist ja das Tour de France Thema, was vielleicht auch mal der eine oder andere in den Medien gehört hat, dass so ein Tour de France Gesamtsieger muss irgendwie 6,5 Watt pro Kilogramm mindestens treten, möglichst leicht sein. Und da ist ja auch momentan wirklich, sehen die Fahrer ja auch viel, viel leichter aus als noch vor 20 Jahren. Also da wird momentan, glaube ich, wirklich am Limit gearbeitet, so leicht wie möglich, so viel Watt wie möglich. Und, ne, und das ist ganz interessant. Die Frage, die ich noch habe, ist, man kann ja 200 Watt mit 90 Umdrehungen fahren und mit 70 Umdrehungen. Und ich habe immer das Gefühl, das macht einen großen Unterschied. Das heißt, diese 90 Umdrehungen gehen habe ich so das Gefühl, mehr auf den Kreislauf, bin mehr auf der Booster und die 70, die machen eher meine Muskelmüde, obwohl es immer der gleiche Wattwert ist.
Also das ist, du hast es genauso genannt, das eine ist Kraft und das andere ist mehr Cardio. Du siehst, das hörst du oft auch bei den Journalisten oder bei den, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Reportern. Nee, Moderatoren, das ist das richtige Wort. Mein Gott, war das gerade weg. Wenn du jetzt Eurosport oder so guckst, die dann eben hinten raus beim Tagesklassiker irgendwie dann auch sagen, dass du eigentlich siehst, dass die Kadenz runtergeht, wo dann einfach die Gesamterschöpfung des Körpers einfach eintritt. Wenn du eine Erschöpfung der Beine hast, siehst du das eigentlich eher, dass die Kadenz hochgeht. Also das ist genau der entscheidende Punkt, auch etwas, mit dem du spielen kannst. Wenn du merkst, dass du gesamtkörperlich in eine Erschöpfung gerätst, wirst du automatisch nicht mehr die Kadenz so hochhalten, wirst runtergehen. Während wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, eine Welle mit richtig Druck gefahren bist und die Beine richtig schwer sind, aber dein Gesamtorganismus eigentlich noch nicht erschöpft ist, wirst du oben wahrscheinlich einen ganz anderen Gang fahren und eben leicht treten in einer deutlich höheren Kadenz, weil dein Kreislauf kann das, dein Herz-Kreislauf-System und die Beine können sich wieder locker fahren, weil du dann halt im Grunde genommen nicht über die Kraft kommst.
Ja, interessant.
Auch da, ganz wichtig, habe ich auch tatsächlich schon in der Gruppe gehabt, dass dann Leute gedacht haben, der Wattwert ist abhängig vom Übersetzungsverhältnis oder sowas. Nee, null. Du kannst, wie du es schon gesagt hast, 200 Watt jetzt nur als Beispielwert, kannst du natürlich irgendwie mit einem schweren Gang fahren und einer niedrigen Kadenz und du kannst genauso 200 Watt fahren mit einer keiner 100er Kadenz und entsprechend einen leichteren Gang. Und am Ende ist auch wieder 200 Watt, wenn beide das gleiche treten. Auch da passt ganz gut das Beispiel wieder. Zwei Radfahrer nebeneinander, einer fährt eine 70er Kadenz, der andere eine 90er. Beide sind gleich schnell. Ich sag mal, gleiche Aerodynamik ungefähr.
Gleiches Gewicht, gleiche Aerodynamik, dann sind die gleich schnell, egal ob du langsam oder schnell trittst.
Genau, und das heißt gleicher Wattwert.
Und du greifst nur verschiedene Systeme an. Das heißt, mit schnellerer Umdrehung eher Herz-Kreislauf, weniger Kraft und das andere. Und das, damit kann man ja spielen.
Genau.
Und ist ja vielleicht auch, der eine hat halt die Kraft und noch nicht so die Ausdauer und der nächste hat halt die Ausdauer und hat nicht so die Kraft in den Beinen. Ne?
Ja,
das heißt, so ein Tour de France-Fahrer mit seinen dünnen Beinchen wird wahrscheinlich eher auf Kadenz gehen als auf langsam. Ne?
Naja, das ist tatsächlich auch typenveranlagt. Überleg mal, wie viele Diskussionen es zu den Zeiten von Lance Armstrong und Jan Ulrich wie unterschiedlich auch die beiden Fahrerprofile waren, gerade auch in der Kadenz, auch am Berg. Also insofern, ich glaube, das ist tatsächlich, da müsste man dann nochmal tiefer reingehen, führt hier heute völlig
ist, in die falsche Richtung. Aber
Typ 1, Typ 2 Muskulatur und so weiter und so fort. Wie stark ist was ausgeprägt und. Also das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Dann ist aber ja der Tipp für den Fahrer da draußen, macht euch keinen Kopf, wenn ihr nur 85 statt 90 tretet, weil ihr vielleicht gar nicht dafür gemacht seid, 90 oder 95 oder 100 zu treten. Genauso wie andere Leute sagen, ich kenne auch Leute, die sagen, sie müssen 95 treten, das alles andere macht keinen Spaß. Also sich da ruhig so ein bisschen auf den Körper hören wahrscheinlich. Ne?
Ich sag sogar, also ich bin jetzt gerade wieder dabei, mit höherer Kadenz zu fahren und bin da auch sehr zufrieden, was ich jetzt schon erreicht habe. Ganz wichtig, wenn du jemanden sagst, der überhaupt noch keinen sauberen runden Tritt, 100 Tritt ist ja immer, na, kommen wir später zu, aber der das noch nicht hat, der eigentlich nur tritt und nicht zieht, das wird sehr schwierig. Da siehst du sofort, dass der anfängt in der Hüfte schon zu wippen ab einer gewissen Kadenz. Hm. Da macht es gar keinen Sinn, dass der das tritt, weil das ist auch irgendwann für den Rücken etc. nicht mehr gesund. Und insofern ist das auch schon, wer kann das noch sauber treten? Welche Kadenz kann ich sauber treten? Und wie weit ist mein Zugverhältnis im Bereich des Tritts auch ausgeprägt? Kommt aber auch später nochmal als Thema, weil man das auch über ein Leistungsmesser in vielen Fällen auch ermitteln kann. Da sind wir dann beim Thema Wattmessung 2.0.
Ja. Die große Frage, die natürlich jetzt und die wir auch in den AB-Fragen schon hatten, warum nehmen wir dann nicht einfach den Puls dazu? Oder was ist der Nachteil oder was ist der Vorteil Watt gegenüber Pulsmesser?
Ich glaube, das fängt an und ich glaube, viele, die schon mal so ein Jedermann-Rennen gefahren haben, kennen das. Unsere Herzfrequenz ist so unterschiedlichen Faktoren, von so unterschiedlichen Faktoren abhängig. Wenn ich zum Beispiel extrem nervös bin, an der Startlinie stehe bei einem Rennen, dann ist die auch mal 10, 15, 20 Schläge über normal. Die ist abhängig davon, wie viel Koffein oder Thein habe ich zu mir genommen. Das sind so zwei ganz typische Faktoren. Die ist abhängig von der Temperatur. Was ist für eine Temperatur draußen? Das ist ein Wert, der sehr, sehr schwankend ist. Und dann ist es noch so, das ist, da müsste ich eigentlich mal einen Kardiologen fragen. Das ist ein spannendes Thema. Ich glaube ja immer noch, dass das auch von der Herzgröße oder dass die Herzgröße der größte oder wichtigste Parameter ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Herzfrequenz viel zu träge ist, indem, wenn ich jetzt eine Welle hochfahre, lass es eine 500-Meter-Welle sein, dann habe ich vielleicht oben am Ende der Welle, wenn ich eigentlich aufs Flache schon wieder komme, die Herzfrequenz, die eigentlich meiner Leistung entspricht. Das heißt, bis die überhaupt mal da ist, entsprechend, dass sie der Leistung entspricht, bin ich eigentlich schon wieder aus der Welle raus. Das heißt auch zum Beispiel, das wirkliche Intervalltraining ist damit bei mir zum Beispiel gerade mit meinem Herzen gar nicht möglich. Also da gibt es teilweise Versatz von 1-2 Minuten, habe ich schon erlebt. Also das merke ich auch, wenn ich meine maximale Herzfrequenz mal ermitteln möchte. Da muss ich mich richtig anstrengen und mir richtig überlegen, wie ich das genau mache. Wie lange halte ich das durch, ne? Auch über eine Steigerung etc. Und das sind so Geschichten, die Trägheit des Herzens alleine ist einfach viel oder führt dazu, dass das zur Steuerung beim Fahren viel, viel, viel zu ungenau ist. Ich habe das ja bei dem Ernährungsvortrag auch gesagt, ich nutze trotzdem Herzfrequenzgurt. Ich nutze den wirklich mehr aus gesundheitlichen Aspekten. Ich gucke halt, falls die zu hoch ist schon am Anfang und sich tatsächlich in der ersten halben Stunde nicht senkt, fahre ich meist nach Hause. Meist ist es dann auch so, dass ich einen Infekt im Körper habe und da einfach extrem vorsichtig bin. Oder was ich eben auch festgestellt habe, bestimmte Medikamente beeinflussen den Fettstoffwechsel, habe ich eben auch festgestellt, dass dann nach anderthalb, zwei Stunden wirklich bei mir die Herzfrequenz buff gar nicht mehr runterging und ich wirklich in einem ganz anderen Bereich war. Und das sind so Geschichten, die ich da gut drüber ablesen kann, aber selber zur Steuerung des Fahrens nicht geeignet. Für mich nicht geeignet und für viele andere meine ich auch nicht geeignet. Also das ist ein grober Anhaltswert, aber auch nicht mehr.
Was mir noch aufgefallen ist, mit den zwei Fahrern, die nebeneinander fahren, wo man eine Trainingssteuerung macht und sagt, ihr beide tretet jetzt 200 Watt, dann sind die ja gleich schnell. Man kann sich unter den Fahrern vergleichen. Ist jetzt für den Hobbyfahrer, wahrscheinlich oft auch viel zu wichtig. Ich bin schneller als der andere oder ich trete mehr Watt als der andere. Ist ja schon eine Nummer, wo der ein oder andere versucht, sich zu vergleichen. Aber im Profisport kann man ja genau sagen, okay, zwar, ich muss halt, da geht es ja dann um höhere Werte vielleicht, ne, wo ich sage, 300 Watt, die muss ich jetzt treten können. Und während das Interessante ist, dass ich zum Beispiel so ein niedrigpulsiger Fahrer bin, das heißt, mein Maximalpuls 180 mehr komme ich nicht und so bei 160 tut schon weh und nachts habe ich aber auch nur 45 und bei 120 Puls kann ich schon 200 Watt treten, was schon sehr relativ viel Watt sind für wenig Puls. Aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt so ein tolles Herz vielleicht so austrainiert bin, sondern weil ich halt ganz, ganz niedrige Herzbereiche habe. Während der Fahrer neben mir fährt 140 und für den fühlt sich das genauso entspannt an, weil der einfach viel mehr Schläge braucht oder ein anderes Herz hat. Also das finde ich immer noch interessant, dass das überhaupt nicht vergleichbar ist. Wenn ich jetzt mit einem Freund nebeneinander fahre und der fährt 140 Puls und ich 120, kann er trotzdem der stärkere Fahrer sein, weil die Pulswerte einfach nicht untereinander vergleichbar sind.
Nee, das ist, also letzten Endes müsstest du die Bereiche dann vergleichen, weil, wie du es schon gerade gesagt hast, du hast eine 180er maximale Herzfrequenz, vielleicht hat der 200, 210. Und schon sind die 140 von ihm ein Äquivalent zu deinen 120.
Genau.
Also sind wir tatsächlich ja auch vorgeprägt, mit Sicherheit über die Gene gesteuert. Wann haben wir angefangen, Sport zu machen? Wie haben wir den Sport betrieben in jungen Jahren, als das Herz auch gewachsen ist, etc.? Es ist ja auch, letzten Endes gibt es ja eigentlich diesen Wert, dass die maximale Herzfrequenz 220 minus Lebensalter ist. Kann ich einfach nur sagen, passt bei mir auch nicht. Definitiv gar nicht, bin ich deutlich zum Glück drüber. Und
stimmt.
Ja.
Je älter man wird, desto weniger passt das.
Genau. Ja. Genau. Also es sind alles so Geschichten, insofern die maximale Herzfrequenz mal zu ermitteln, ist immer sehr, sehr hilfreich. Definitiv, weil man da auch verschiedene Sachen von ableiten kann. Aber wir haben, es gibt ja ein Äquivalent zur maximalen Herzfrequenz, zur Herzfrequenzsteuerung. Das ist im Grunde genommen, nutzt man ja die Herzfrequenz oder hat es früher gemacht, um auch da die anaerobe Schwelle zu ermitteln. Also wo ist im Grunde genommen aerob in anaerob? Und das ist im Grunde genommen sehr, sehr nah auch an dem FTP-Wert, zu dem wir später kommen. Mhm. Eigentlich müssen wir, glaube ich, wieder zurück, weil jetzt touchen wir schon hier das ein oder andere Thema an, bringen irgendwelche Begriffe, die, glaube ich, dann wieder einige gar nicht verstehen. Deswegen würde ich, glaube ich, ein Stück zurück wollen.
Eine letzte Sache noch, die war sicherlich, die schreibe ich hier beim FTP-Wert auch nochmal als Zusatzinformation mit rein.
Darf ich noch eine Zusatzinformation bringen? Ich war auch gerade am Wochenende war ich in Euskirchen auf einer Lauftrainertagung vom Laufcampus. War sehr gut, war eine Frauenärztin, die auch einen Vortrag gehalten hat, die hat das auch nochmal untermauert. Die Herzfrequenz zum Beispiel, wir Männer haben es da noch einfacher als die Frauen, weil die Herzfrequenz zum Beispiel bei den Frauen auch zyklusabhängig ist. Mhm. Also da die Herzfrequenz für Steuerung zu nehmen, ist nochmal schwieriger als bei uns. Weil die tatsächlich nach dem Eisprung geht die Herzfrequenz und die Körpertemperatur hoch. Das sind alles Geschichten, die man dann eben auch berücksichtigen müsste. Also insofern, und der Wattwert, ich sag mal, das, was wir ins Rad reingeben, was ermittelt wird, das ist der Wattwert.
Da hatte ich übrigens, mache ich jetzt mal ruhig hier im Podcast, weil nach dem Podcast vergesse ich dir das zu erzählen und vielleicht weißt du das auch schon, weil wir ja auch über Energiezufuhr, Nüchterntraining und sowas gesprochen haben. Und da ist das Thema Frauen wohl so, im Zyklus wäre das komplett kontraproduktiv oder ist sogar schädlich, Nüchterntraining zu machen.
Habe ich im zweiten Podcast erklärt, warum.
Ja, und weiß ich gar nicht. Dann erinnere ich es nicht. Aber das Interessante war, das wusste ich so vorher nicht, dass der Körper sich auf eine Schwangerschaft vorbereitet und bewusst und wenn man ihn dann ins Energiedefizit bringt, also der ist eigentlich darauf ausgedacht, Körper jetzt mit Energie versorgen, weil ja eine Schwangerschaft kommen könnte. Ja. Also diesen Punkt hatte ich noch nicht gewusst. Den hat mir ein anderer Podcast
das ist, erzählt. Das ist tatsächlich, man hat ja bis zum Eisprung, nicht Mann, sondern Frau hat, muss man hier mal deutlich sagen, hat bis zum Eisprung ist die Frau eigentlich in so einer anabolen Phase, da kann sie aufbauen, trainieren. Während des Eisprungs ist sie eigentlich am belastbarsten und tatsächlich kann am meisten Energie abgeben und danach ist genau die andere Phase. Ja. Genau richtig. Das stimmt, wobei die Gefahr beim Nüchterntraining tatsächlich, und ich hatte es im zweiten Podcast erklärt, das Cortisol ist. Und im Grunde genommen die ganzen Hormonwerte durcheinander geraten und das ist tatsächlich eine Gefahr.
Aber das war so ein ganz interessanter Podcast, der ist auch noch nicht veröffentlicht, der kommt erst noch. Wahrscheinlich nach deinem. Ich habe jetzt hier 2, 3 Gäste parallel aufgenommen.
Okay. Spannend.
Ich habe noch das Thema Pulswert in Relation zu Watt. Das können wir verschieben, indem wir sagen, wir gucken später mal, wie wir unseren Wattwert ermitteln oder wo wir wissen, dass wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil den halte ich für wichtig. Da halte ich Puls wieder für wichtig. Und ich glaube, das ist auch so dieser Indikator, weil du wenn du jetzt sagst, oh, mein Pulswert ist zu hoch, dann wirst du ja wissen, ich trete jetzt so und so viel Watt und normalerweise ist mein Puls nicht so hoch, wenn ich so und so viel Watt trete. Das heißt, da wird der Puls ja dann doch wieder wichtig.
Richtig.
Ich selber habe das jetzt auch, habe vor 2, 3 Wochen Corona gehabt und sehe auch, mein Puls ist 10, 20 Schläge höher bei der und habe auch eine Trainingspause gehabt. Das heißt, ich habe zwei Faktoren, die mich ein bisschen schwächer gemacht haben, wo ich sehe, oh, mein Puls ist jetzt höher, als er vor meinem Urlaub war. Ne? Und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, würde ich sagen.
Ja.
Was wäre der nächste Punkt? Ich habe hier Stichpunkt nochmal typische Wattwerte, Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Haben wir das jetzt schon ausreichend erklärt oder wollen wir da nochmal drauf reingehen?
Nee, ich denke, man kann, dass man überhaupt mal sich einordnen kann für die Fahrer. Also ich sage jetzt einfach mal, der Hobbyfahrer liegt irgendwo zwischen 150 und 280 Watt, dann 280 bis 350 Watt. Da geht es dann im Bereich schon in den ambitionierten Fahrer bis zum Elitefahrer. Da fängt es vielleicht an, dann 350, 480 ist Elite, also die haben eine Lizenz, sind schon im Grunde genommen auf einem ganz anderen Niveau unterwegs und der Profifahrer, der wirklich im Profi-Peloton dabei ist, das ist alles oberhalb von 480. Aber das sind natürlich relative Werte. Du hast es schon genannt, dass wie Fahrer heute bewertet werden, ist ganz viel, dass der Wattwert, also der FTP-Wert, das sind übrigens FTP-Werte. Jetzt erklären wir es nämlich noch gleich. Functional Threshold Power, da kommt die Abkürzung FTP-Wert. Das ist der Wert, den ich eine Stunde trete, ohne zu ermüden. Das heißt, ich trete diesen Wattwert, ich sage jetzt mal 280 Watt, und nach einer Stunde darf ich noch nicht ermüdet sein. Trete ich 290 Watt, müsste eine Ermüdung messbar sein. Dann habe ich tatsächlich einen Wattwert einen FTP zwischen 280 und 290 Watt. Das ist also ganz wichtig zu wissen. Wie ich das auch schon gesagt habe, dieser Wert ist nicht ganz weit davon entfernt zu auch der anaeroben Schwelle, die man ja im Herzfrequenzbereich auch ermittelt oder über eine Laktatmessung natürlich dann sehr genau ermitteln kann. Und die Fahrer heute werden eigentlich eher bewertet, dass man diesen FTP-Wert nimmt, also den Wert, den der Fahrer dann eine Stunde fahren kann, ohne zu ermüden, und das Ganze in Relation setzt zum Körpergewicht. Und das, was du schon gesagt hast, ist genau richtig. Der Profi liegt dann bei 6 bis 7 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und da sieht man eben auch, dass tatsächlich das Körpergewicht dann natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Und dass natürlich die Jungs, die dann oder Mädchen, die in den Bergen entsprechend vorne fahren können, eben auch entsprechend weniger wiegen während ein Sprinter, um halt entsprechend richtig Leistungsspitzen abgeben zu können, dementsprechend auch eine andere Muskulatur in den Beinen hat, schwerer ist, dann an den Bergen Probleme hat, in den Bergen Probleme hat, aber beim Sprint natürlich entsprechend richtig Gas geben kann.
Jetzt hast du das Wort gesagt, nach einer Stunde nicht ermüdet. Das heißt, das ist doch im Grunde auch so eine anaerobe Geschichte. Das heißt, das fahre ich noch aerob an der Schwelle, ohne jetzt zu viel Laktat zu bilden. Bildet man natürlich trotzdem, baut man aber wahrscheinlich gleich viel wieder ab. Ja. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen, wir fahren wirklich an unserem Limit, ne, in meinem Fall irgendwie so Puls 160, 165, nur mal so als Beispiel, da weiß ich, da kann ich eine Stunde mit rumfahren und danach steige ich natürlich erschöpft ab, aber eben nicht, ja, weil ich eigentlich glaube, nach einer Stunde 280 Watt, ja, eine Erschöpfung hat man ja auch, wenn man langsam fährt nach einer Stunde, merkt man das ja ein bisschen. Also nur nicht so, weil das kennt tatsächlich diesen Begriff ermüdet, kenne ich so noch nicht. Weil ich kenne immer so, das ist so das Maximum, was man in einer Stunde, also eine Stunde lang so schnell wie möglich fahren. Das war immer so meine Definition.
Ja, okay. Also der witzigerweise übrigens, wir müssten tatsächlich mal zusammen Rad fahren. Unsere Werte, sowohl was die Herzfrequenz angeht, als die Wattwerte, scheinen sehr parallel miteinander. Nur das Körpergewicht nicht. Du bist leichter, glaube ich. Ja. Du bist so ein dünner Hering. Das heißt, am Berg werde ich dann noch ein bisschen mehr treten müssen. Ja. Aber okay. Letzten Endes, ich sage mal, ich glaube, wichtig erstmal, lass uns da gar nicht zu weit in die Tiefe gehen, ist mal diese Werte erstmal zu hören. Ich sage mal jetzt, der Hobbyfahrer 150 bis 250 oder 280, da sind wir so in einem ganz normalen Bereich drin. Und das, was, glaube ich, wichtig ist, wenn man jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie kann ich diesen FTP-Wert ermitteln? Es gibt drei, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber da würde ich, bevor wir das machen, diese FTP-Wertermittlung,
ja.
Bevor du das erklärst, wie das geht, ist das ja etwas, wo der Anfänger, also erstmal ist das ja erstmal was du draußen relativ schwierig hinkriegst.
Stimmt nicht.
Na, kommt drauf an, wie die Bedingungen sind, wie deine Strecke, glaube ich, ist. Und ist das nicht schon eine Hürde, wo man den Anfänger vielleicht überfordert und so nach dem Motto, ja, ich habe gar keinen Bock, so einen FTP-Test zu machen. Ich will einfach, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, so ein bisschen zu steuern und so grob sich einzuschätzen, ohne dass man diesen blöden FTP-Test machen muss. Weil so wie ich das kenne, FTP-Test ist halt schon mal, es gibt verschiedene Ansätze, wie man ihn macht. Aber das ist ja schon mal so ein hartes Ding, ne? Wenn man wirklich diese 20 Minuten All-Out fahren soll, da habe ich eigentlich nie Bock drauf.
Also 20 Minuten All-Out, das ist nicht dein FTP-Wert, auch selbst wenn du 5% abziehst. Also zwei Dinge. Ja, ja. Ich würde jetzt trotzdem kurz einmal drauf eingehen, wie man den FTP-Wert ermitteln. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich hätte dann hinzugefügt, dass der Anfänger das gar nicht machen muss.
Okay.
In meinen Augen kann er ohne weiteres auch erstmal sich da reinbegeben, mit den Werten vorne arbeiten, erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Mhm. Irgendwann kommt dann sowieso das Interesse. Das kann man auch nachträglich machen.
Ja,
also
okay.
Genauso wie ich auch mit einer Herzfrequenz trainieren kann, wenn beim Laufen oder beim Radfahren, ohne gleich eine maximale Herzfrequenz wissen zu müssen. Ist eigentlich exakt das Gleiche.
Genau das, darauf wollte ich hinaus.
Ist ja gut. Nee, das ist definitiv, ist überhaupt kein Muss. Und das All-Out, also FTP-Ermittlung, bleiben wir kurz beim Thema. Es gibt drei Möglichkeiten, die für den Hobbyfahrer vielleicht uninteressant ist. Das ist wirklich nur für den Ambitionierten. Der geht zu einem Leistungsinstitut. Gibt es über Deutschland viele, viele, viele. Was muss das Leistungsinstitut haben? Das muss die meisten haben Zyklus 2, das heißt ein Trainer, wo das Rad drauf eingespannt wird, möglichst eben das eigene, damit die Sitzposition auch entsprechend gleich ist. Und dann das zweite ist natürlich die Möglichkeit, Laktat zu messen. Das ist wirklich dann über die Blutabnahme, meistens halt im Ohr, wird ein Stufentest gefahren und dann wird eben ganz genau geguckt, wie viel Millimol Laktat habe ich hinterher im Blut, wo ist meine Schwelle auch und so weiter und so fort. Das ist wirklich nur notwendig, wer das genau wissen will, wer eine komplette Trainingssteuerung darauf ansetzen will und so weiter. Für den Hobbyfahrer draußen, das kann man mal machen, weil es spannend ist, ist aber überhaupt kein Muss, 0,0. Also halte ich für, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche das nicht so genau, ich brauche nur einen Anhaltswert, ich möchte schon einen FTP haben, aber da reicht ein ungefährer Wert. Das eine ist, ich fahre mal 20 Minuten so lang, wie ich denke, dass ich eine Stunde durchhalte, ohne wirklich stark zu ermüden. So, und dann nehme ich 5%, das hat man mal ermittelt, das sind steht auch oft in den Büchern drin, nimmt man 5% ab, also subtrahiert 5% von dem Wert. Und dann hat man eigentlich, weil das ist so, wo wir uns selber ein bisschen, ja, ich sage mal, zu gut einschätzen. Das heißt, wir fahren 20 Minuten, nicht all out. All out hat nichts mit FTP zu tun. Wenn ich 20 Minuten all out fahre, muss ich mal überlegen, was ich dann für einen tollen FTP hätte. Der wäre ziemlich hoch, glaube ich. Das wäre klasse. Das ist noch tatsächlich eine andere Geschichte, sondern ich fahre 20 Minuten, was ich glaube, eine Stunde ohne zu ermüden zu fahren. Wie gesagt, den Wert nehme ich, ziehe 5% ab, habe ich mal einen ungefähren Wert. So, und dann gibt es die dritte Möglichkeit. Wenn man angefangen hat und man hat sich ein Leistungsmesser zugelegt, dann braucht man ja auch vorne irgendwas im Cockpit. Also das Ganze macht ja nur Sinn, wenn mir auch Werte angezeigt werden. Und dann fange ich auch irgendwann an, und das ist ja meist sogar automatisch. Bei mir ist es so, dass mein Garmin automatisch, ich komme ins Haus rein, da ist WLAN-Netz, zack, ist es schon in die Cloud hochgeladen, meine Trainingseinheit. Und da sieht man zum Beispiel, fast alle Trainingsplattformen ermitteln automatisch auch den Wert, den ich über 20 Minuten als maximalen Wattwert gefahren habe. So, und wenn man mal überlegt, klar gibt es natürlich Einheiten, wo ich irgendwie immer nur Attacke mache, alle 5 oder 10 Minuten oder was weiß ich, da ist es schwierig, aber es gibt ja auch Einheiten, wo man tatsächlich mal, ich sag mal so Bereich Sweet Spot Training, kommen wir später zu, was das ist, oder ich sage mal im intensiveren GA2-Bereich fährt, da ist es dann schon spannend mal zu gucken, wenn ich weiß, okay, ich bin da mal 30, 40 Kilometer wirklich im GA2, im oberen GA2-Bereich so gefühlt für mich gewesen. Grundlagenausdauer 2 heißt das übrigens, vielleicht gleich zum Verständnis. Dann ist es so, dass ich hinterher einfach auf die Plattform gucke, mir die Trainingsanalyse angucke und jede Trainings zeigt dir den maximalen Wert über 20 Minuten an. So, und da kann ich auch sagen, okay, da war ich unterwegs, da hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, bin danach auch nicht gleich ermüdet komplett, da ziehe ich 5% von ab, habe ich auch einen Wert. Also im Grunde genommen, es geht ja darum, das sind natürlich dann nur ungefähre Werte, überhaupt mal zu wissen, bin ich eher bei 250, bin ich bei 300, 350, 320 oder sogar nur 220 oder 200, um mal so einen Anhaltswert zu haben, weil ich natürlich dann mit dem Wert tatsächlich meine Trainingsregionen, wenn man das machen möchte, wer einen Trainingsplan sich erstellen möchte, dann auch eben aufstellen kann, weil es das eben prozentual aus dem FTP kann man das eben tatsächlich ermitteln. Für den normalen Hobbyfahrer, der einfach nur Spaß haben will, alles noch nicht mal notwendig. Das ist, glaube ich, also das ist auch das, worauf du hinaus wolltest. Also ich glaube tatsächlich, und wir kommen, ich nenne gleich genügend Beispiele, die, glaube ich, deutlich machen, dass selbst ohne, dass ich meine FTP habe, ich sehr einfach ich sag mal, im normalen Alltag beim Training, auch wenn ich mal ein Jedermannrennen fahre oder in die Berge fahre oder in der Gruppe fahre, das trotzdem unheimlich gut nutzen kann und eigentlich auch mit mehr Spaß beim Sport dabei bin. Und ich weiß noch nicht mal meinen FDP. Das ist tatsächlich möglich. Je ambitionierter ich bin und wenn ich da bin, ich sag mal, ich habe mir ein Leistungsmesser gekauft, stelle jetzt fest, super, habe schon meine eigenen Werte, habe so ein Gefühl dafür bekommen etc. Und dann sage ich, nee, jetzt möchte ich mich auch ein bisschen steuern, jetzt möchte ich schon bewusster fahren, wenn ich mal unterwegs bin, vielleicht für mich alleine fahre oder so, dann ist es natürlich extrem hilfreich, dann irgendwann einen FDP-Wert genauer zu ermitteln, um dann da eben Sachen auch draus ableiten zu können. Aber es ist kein Muss, es ist tatsächlich noch nicht mal ein Muss.
Okay, aber ich hätte jetzt immer gedacht, diese FDP-Tests fährt man so schnell, wie es geht.
Nee.
Wenn machst du denn ab und zu selber FDP-Tests oder eher nicht?
Ich habe mal durch die Leistungsmessung das ermitteln lassen und dann habe ich auf Swift den FDP-Test gemacht. Dann habe ich so bestimmte Streckenabschnitte. Ich erinnere mich, das ist so eine ganz spezielle Straße, die für mich dann immer tatsächlich herhalten muss. Das ist im Bereich Gifhorn Richtung Norden, beziehungsweise zwischen Gifhorn und Wolfsburg geht es dann nach, Wittingen hoch. Da ist auch das Moor und so weiter. Und da gibt es so eine Strecke, die geht einfach immer nur geradeaus. Kein Prozent Steigung. Ja. Und das ist so eine Strecke, die ich dann auch extrem gern mal nutze, wo ich dann auch genau sage, nee, heute fahre ich das. Und schaue mir dann hinter, währenddessen achte ich gar nicht so explizit drauf und hinterher schaue ich mir dann aber in der Auswertung nochmal an, was habe ich denn da 20 Minuten wirklich maximal gefahren? Ist das der Bereich, wo ich dann unterwegs war und passt das mit dem, wo ich glaube, dass mein FDP im Moment genau liegen sollte? Und bei mir ist mein FDP immer plus minus 10 locker. Also mir reicht so ein ungefährer Wert. Ich habe jetzt nicht die Ambition, noch irgendwie die in den Rennen nach vorne zu sein oder so. Also wenn ich einen ungefähren Wert habe, bin ich zufrieden. Definitiv. Wenn ich jetzt vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mal noch diffiziler oder noch genauer trainiere, wird sich das auch nochmal ändern. Dann werde ich mit Sicherheit, kann ich auch empfehlen, Intro in Wolfsburg, der Dr. André Albrecht, mit dem ich ja auch in anderen Bereichen zusammenarbeite, der macht das auch explizit sehr gut, hat auch einen Zyklus 2 da stehen, also auch sehr genau die Möglichkeit, die Werte zu ermitteln. Und der nimmt dann eben Blut ab. Da sollte man vorher mit ihm auch absprechen, wann macht man so einen Termin? Also es ist jetzt wirklich nur für die ambitionierten Leute. Natürlich nicht, wenn ich aus dem Trainingslager wiederkomme, dann muss ich mich nämlich erstmal erholen. Das kann man gerne vorm Trainingslager machen, aber nicht direkt danach und auch nicht nach starken Intervalleinheiten. Also das kann man aber auch mit dem André selber vorher besprechen. Und dann hat man einen sehr genauen Wert, aber das ist wirklich nur für alle Leute, die jetzt sagen, ich nutze Leistungsmessung ganz explizit für meine Steuerung des Trainings, weil ich möchte besser werden, ich möchte schneller werden, ich möchte erfolgreicher werden. Für den Hobbyfahrer, der sagt, Radsport ist einfach meine Leidenschaft, ich habe Spaß, ich will mit anderen draußen sein. Kein Muss, absolut kein Muss.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das ja ein viel zu ungenauer Wert ist. Theoretisch müsste man da ja hintapern. Ja, man müsste wie beim Wettkampf sagen, ich mache ein professionelles Tapering, dass ich genau an dem Tag fit bin, um diese 20 Minuten zu fahren. Und dann fahre ich die auch viel entspannter. Ich habe nun auch den einen oder anderen FDP-Test hinter mir. Und der fühlte sich mal besser an, mal schlechter an. Und es gab auch Tage, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mit Kniebeugen Tag vorher aufs Rad gestiegen, habe einen FDP-Test gemacht, weil meine App das gesagt hat, ich soll jetzt mal so einen FDP-Test machen, wo ich auch genau gemerkt habe, okay, das kann nicht stimmen, da fehlen einfach 10 Watt oder wo man schon so ein Körpergefühl hat. Und was ich noch interessant fand für mich persönlich auch, dass ich sogar einen FDP-Wert, wenn man dann irgendwann mal weiß, 120 Puls ist so ungefähr das, wo ich GH1 fahre. Was übrigens beim Laufen 127 Puls sind, mehr oder weniger. Ne? Da verschiebt sich das Ganze ja auch. Und ich weiß, ich fahre mit 120 Puls fahre da vielleicht meine 180 Watt und dann, wenn ich fit war, bin ich mal über 200, 220 Watt gefahren, dann kann ich sogar von da aus hochrechnen, wo ungefähr mein FDP liegen würde. Obwohl ich gar nicht in den höheren Bereich reingegangen bin.
Für dich individuell kannst du das vielleicht machen, wenn du die Erfahrungswerte hast, aber wir sind da extrem unterschiedlich. Ich kenne auch Leute, wo der GH2-Bereich so minimal klein ist, also wo deine Berechnungsalgorithmen überhaupt nicht passen würden. Also Vorsicht. Aber auch das ist schon wieder, wir sind eigentlich schon viel zu...
Ich habe es einfach, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt bei Puls 120 trete ich 10% mehr Watt als früher oder ja. als meinem letzten FDP-Test, dann muss ja der FDP eigentlich im Grunde, blöd gesagt, auch 10% hochgegangen sein.
Das halte ich für eine falsche, das halte ich für eine Milchmädchenrechnung.
Aber mit, wenn man sagt, mir sind plus 10, minus, plus minus 10 Watt egal, dann müsste es eigentlich hinkommen, glaube ich. Dachte ich so.
Kommen wir zu weit ab vom Thema, lass uns zurück, weil ich glaube, also ich möchte hier heute nicht 3 Stunden sitzen. Nicht, dass mir das nicht gefällt, ja. Von dem Aspekt her, aber ich glaube, die Hörer werden auch irgendwann sagen, ey Jungs, ihr seid bekloppt, jetzt mal halblang.
Genau,
also lass uns lieber den roten Faden wieder aufnehmen.
Die Conclusion ist, man braucht das nicht unbedingt, man kriegt, und das kenne ich auch damals aus der Zeit, wo ich noch nie FDP-Tests gemacht habe, ich wusste irgendwann so, ja, 150, 170 Watt zur damaligen Zeit, das kann ich relativ lange treten und es tut mir nicht weh.
Ich glaube, das kannst du, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganzen Tag treten, genauso wie ich. Also 150 Watt.
Aber das ist nicht, aber das ist nicht vergleichbar. Da gibt es genug Leute, die vielleicht wirklich Anfänger sind, für die ist das schon viel.
Keine Frage. Na? Ich habe auch gesagt, du ja, mit deinem Trainingsumfang, ich mit meinem Trainingsumfang, weiß ich einfach 150, 180 Watt fahre ich den ganzen Tag. Da werde ich irgendwann nur eine Sitzcreme brauchen oder ein Kissen unterm Arsch, dass mir der Sattel irgendwie nicht so drückt.
Aber wenn wir da jetzt schon sind, das ist doch das, glaube ich, herauszufinden, welchen Wattwert kann ich wie lange treten.
Genau.
Weil das ist doch das, was mir am Ende diesen mehr Spaß bringt, weil ich eben nicht überpace.
Genau.
Wie so, ermittle das kann ich man, das? Wie,
das also kann jetzt man,
mal unabhängig vom FDP, ja. Wo, weil das ist ja eigentlich genau das Beispiel, wo wir beide sagen, 100, 150, 170, das ist das, 10 Stunden Bikepacking-Tour, das könnten wir den ganzen Tag vor uns hintreten und am nächsten Tag wahrscheinlich auch wieder. Und wie finde ich raus, welcher Wert das ist und wie steuere ich das? Welchen Tipp würdest du da denjenigen geben? Weil ich glaube, das ist ja der Schlüssel dazu, zu sagen, okay, ich fahre heute eine Stunde, da kann ich so und so viel treten. Ich fahre heute 10 Stunden, kann ich nur so und so viel treten.
So, und da kommen wir jetzt eigentlich in die Komplexität rein. Deswegen muss man extrem vorsichtig sein, wie man das erklärt, dass das nicht zu komplex ist. Weil eigentlich haben wir jetzt hier den Grenzbereich, der nämlich auch in die Ernährung führt.
Okay.
Beziehungsweise eigentlich in das Energiesystem des Körpers. Ich erkläre das gleich. Also letzten Endes 2 Möglichkeiten. Das eine ist wirklich, ich ermittle ein FDP, ob ich das jetzt genau mache über eine Leistungsdiagnostik, also über ein Labor, das eben auch Blut abnimmt, oder ob ich für mich erstmal Anhaltswerte nehme, indem ich auf Swift einen Test mache oder indem ich einfach mal 20 Minuten so fahre, wie ich meine, eine Stunde fahren zu können und 5% abziehe. So, wenn ich diesen FTP-Wert habe, kann ich über die Prozente, gibt es in der Literatur, gibt es bei uns wattmessung.de, ich gebe den Wert ein und dann zeigt automatisch eine Tabelle, das ist eine kleine Programmierung auf der Website, dahinter zeigt mir sofort die Trainingsbereiche an. Das ist prozentual recht einfach. Das ist die Möglichkeit über dem FTP. Wenn ich das nicht habe und ich sage so, ich bin jetzt wirklich noch komplett Anfänger, ich will mich da erstmal reintasten, dann empfehle ich tatsächlich, einfach mal zu schauen, wie fahre ich, also letztendlich kontrolliert zu fahren, das ist natürlich extrem wichtig und einfach mal sich ranzutasten, einfach mal zu sagen, ich fahre jetzt heute mal, versuche irgendwo zwischen 100, ich sage jetzt mal 180 und 200 Watt zu fahren, wie geht's mir dabei, was ist, wenn ich das nächste Mal, wenn ich feststelle, das war jetzt gar nicht groß anstrengend, kann ich das nächste Mal auch 210 oder 220 Watt und zwar sehr gleichmäßig fahren, gar nicht viel Körner verbrennen, kommen wir auch gleich später zu. Gibt es ja noch einen zweiten Wert, den Normalized Power Wert, um einfach rauszufinden, wie weit kann ich einen gleichmäßigen Wattwert oder welchen Wattwert kann ich eigentlich gleichmäßig über eine längere Dauer, vielleicht sogar länger als eine Stunde, nämlich 2 oder 3 Stunden fahren und fühle mich gut dabei. Man kann das auch, eine andere Möglichkeit ist, findet man auch sehr häufig, finde ich auch ganz gut auf GCN machen das auch einige, das war ja auch, ich glaube, ich hatte es erwähnt, als es darum ging mit der Spiroergometrie, was ist eigentlich, wo ist meine Fettverbrennung maximal etc., so eine Geschichte. Mal auf die eigene Atmung achten. Das heißt, ab wann fange ich an, wenn ich jetzt zu zweit fahre, ab wann fange ich an, eben nicht mehr ganz normal zu reden, weil ich merke, ich muss jetzt schon mich drauf konzentrieren, für genügend Sauerstoff aufzunehmen. Was habe ich für einen Wattwert vorne? So, und man kann sich da einfach nur reintasten, indem man genau diese Sachen einfach mal draufschaut. Also wenn ich dann, ich sag mal, ab 220 schon anfange, dass ich mit meinem Trainingspartner oder meiner Trainingspartnerin eben nicht mehr normal reden kann, schon dann so ein bisschen am Schnaufen bin, dann weiß ich, da wird's schon eng, da muss ich runter. Und so kriegt man eigentlich ein Gefühl für, in welchen Bereichen kann ich da eigentlich unterwegs sein. Man kann viele pacen ja viel zu hoch oder gehen mit viel zu viel Geschwindigkeit in der Welle oder in den Berg rein. Auch da mal, wenn man so einen Hausberg hat, ich habe ja den Vorteil, ich wohne zwischen Asse und Elm und auch noch in der Nähe damit des Harzes. Ich kann natürlich tatsächlich einfach mal in den Elm reinfahren als Anfänger und dann einfach sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal 220, 230 Watt, was passiert da? Kann ich den Wert bis oben durchhalten? Also man kann tatsächlich für sich selber, unabhängig von jedem FTP-Wert, ist es möglich, für sich schon mal so Werte rauszufinden, okay, diesen Wert, den fahre ich 2-3 Stunden durch, da habe ich kein Problem. Oder diesen Wert, den kann ich mal 3-4 Kilometer, wenn es einen Berg hochgeht, auch durchdrücken, ohne dass ich oben ankomme, schwere Beine habe. Oder dieser Wert ist ein Wert, wo ich mit meinen Trainingspartnern mich noch komplett locker unterhalten kann. Da hat man dann tatsächlich schon richtig gute Anhaltspunkte. Und da wird man schon feststellen, das ist mit der Herzfrequenz häufig schon nicht mehr analog. Weil auf mal tatsächlich, ich bin aufgeregt, Herzfrequenz geht hoch oder man fährt nur eine Welle mit dieser Wattzahl, dann stellt man fest, okay, ich bin den Wert eigentlich komplett durchgefahren, aber meine Herzfrequenz hat sich eigentlich erst, als ich oben angekommen bin, deutlich erhöht und war 20 Schläge über dem, was ich vorher gefahren bin. Da sieht man dann schon, wie wenig valide eigentlich die Herzfrequenz ist. Also insofern, da ist es einfach tatsächlich dieses Atmung wirklich auch bei denen, kann ich mich nochmal normal unterhalten und einfach auch mal bestimmte Sachen ausprobieren und eben auch bestimmte Wattwerte treten in bestimmten Situationen, gibt unheimlich viel Feedback und mit dem Feedback kann ich weiterarbeiten, definitiv.
Ja, so habe ich ja damals auch angefangen und irgendwann wusstest du grob, was passiert. Ja. Ich fand tatsächlich die Relation zum Puls trotzdem hilfreich, weil ich ja vorher nur mit Puls gefahren bin. Also das ist ja interessant, wenn ich nur mit Puls fahre, dann weiß ich ja ungefähr, ne, ab 140, 150 hört das auf mit dem Gequatsche. Vielleicht, ne, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und was ich immer interessant fand, war tatsächlich die Geschichte, was weiß ich, wenn wir auf La Palma im Urlaub fahren und dann hast du da die eine Steigung nach El Timo hoch und fährst die mal wirklich, heute fahre ich mal so schnell, wie es geht da hoch und will mal gucken, was bei Strava hinten für eine Zeit rauskommt. Und das fand ich immer interessant, da dann hinten, und das ist ja ganz schön bei Strava, gerade bei Strava, wo du die Segmente siehst, ich bin jetzt El Timo hochgefahren, 20 Minuten und dann steht da 312 Watt oder dass da war, wenn du fit bist oder eben nur 250 und dann weißt du auch, okay, ich wollte jetzt mal so schnell wie möglich den Berg hochfahren und dann bin ich das und das getreten und dann wusste ich beim nächsten Mal, okay, ich fahre jetzt unten vielleicht nicht gleich mit 400 an, weil der Schnitt war ja 312.
Mhm. Genau.
Ist ja Blödsinn, mit 400 anzufangen, dann fahre ich lieber, wenn ich noch Kraft habe, lieber oben die 400 oder was auch immer.
Lass uns das alles später, also ich glaube, wir kommen, ich habe ja so ein paar Punkte mir, damit ich die bloß nicht vergesse, auch aufgeschrieben. Lass uns, wenn wir in die Beispiele gehen, weil genau das kommt alles in den Beispielen.
Okay, weil das war so ging es dann los, wo man dann trotzdem automatisch, wenn man so ein bisschen zahlenaffin und werteaffin ist, dann automatisch irgendwann weiß, okay, ja, das war so eine Tour so und so viel und so weiter. Und da kommt dann vielleicht auch später das Thema mit Null oder ohne.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass da der Puls dann wahrscheinlich doch der erste auch ein Mitindikator ist, um sich ein bisschen einschätzen zu können. Auch wenn er zu ungenau ist. Und
okay.
Gut. FDP-Test hatten wir. Sollen wir dann die Technik jetzt erstmal abfrühstücken oder willst du und danach in die Beispiele gehen? Oder
ich glaube,
hast du noch einen anderen Punkt auf der Liste?
Nee, ich glaube, es ist schon wichtig jetzt, wir gehen, glaube ich, dann zu den Beispielen einen Moment später. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu sagen, also wirklich jetzt an die gerichtet, die noch nicht mal sagen, boah, ich brauche keinen FTP-Test. Ich will tatsächlich einfach nur mal wissen, wie viel Leistung bringe ich da rein und ich möchte dann mit meinem Training gekoppelt da Erfahrungen sammeln, mich selber besser einschätzen können, so wie du das eben auch gerade als Beispiel ausgeführt hast. Und da kommt jetzt was drauf und dieser Punkt ist mir extrem wichtig, weil damit wird viel zu wenig gearbeitet. ich nenne das, ich weiß gar nicht, bin irgendwann mal dazu gekommen, das einfach Wattmessung 2.0 zu nennen. Was meine ich damit? Dass der Leistungsmesser am Rad im Normalfall, das ist ein bisschen abhängig vom System, das ist ein bisschen abhängig von der Marke, aber eigentlich ermitteln alle mehr als nur einen Wert. Da fängt es irgendwo an und da gibt es Werte, die sind jetzt weniger wichtig und da gibt es Werte, die sind, finde ich, sowas von wichtig und so ein großes Hilfsmittel und gerade im Hobbybereich glaube ich, eine Riesenunterstützung mit mehr Spaß dabei zu sein. Und da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Die einfachen Werte, die sind auch einfach super verständlich, ist zum Beispiel ein Balancewert. Wenn ich ein Leistungsmesser gekauft habe, der getrennt ermittelt, links und rechts, kann ich sofort sehen, ob ich Disbalancen in den Beinen habe. Das kann über den Rücken kommen, das kann also zig Ursachen haben. Ich kann dann meine Disbalancen versuchen eben durch wenn ich jetzt, als Beispiel, ich habe 45, 55 vorne auf dem Display stehen, weil ich kann mir die Werte dann auch getrennt anzeigen lassen, wie viel Leistung bringt mein linkes Bein, wie viel mein rechtes Bein. Und jetzt sehe ich tatsächlich 45, 55%. Genau.
Ja.
Dann weiß ich, Riesendisbalance, habe ich zum Glück noch nie gehabt, muss ich wirklich was für tun, um eben einfach auch diese einseitige Leistung, die der Körper abgibt, weil das führt natürlich zu weiteren Disbalancen, auszubalancieren. Und das heißt, ich kann das trainieren. Ich schaue dann, dass ich tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten es schaffe, irgendwie wenigstens auf 48, 52 oder 49, 51 oder optimal 50, 50 zu kommen. Das ist eine ganz einfache Beispielgeschichte. Eine andere ist, man hat bei den meisten Leistungsmessern dann nicht mehr den Umstand, ich mag das immer nicht, weil es optisch nicht schön ist. Ich finde ein cleanes Rad und also möglichst wenig Gebaumel da irgendwie dran sehr schön. Die meisten Leistungsmesser ermitteln eben auch die Kadenz. Das heißt, ich habe die Trittfrequenz automatisch ermittelt, braucht keinen Trittfrequenzsensor. Für Anfänger sage ich immer, ich erlebe oftmals auch in Gruppen oder auch in Trainingsgruppen auf Mallorca oder auf anderen Inseln oder in Trainingsgebieten, dass viele Leute zu schwere Gänge fahren. Und das ist natürlich super hilfreich, wenn da einer in der Gruppe ist und man sieht, boah, der fährt immer einen super dicken Gang, hat eigentlich nicht die Kraft, dass man da einfach sagen kann, wenn vorne tatsächlich ein Cockpit drinne ist und ein Trittfrequenzsensor oder ein Leistungsmesser, man einfach sagen, schau mal, dass du irgendwo wenigstens auf 85, 90 kommst, bei gleicher Geschwindigkeit, um einfach nicht so schnell zu ermüden. Das ist so der Wert, wird eben auch meist mitgeliefert. Das sind so zwei Geschichten, die sind recht einfach. Ein Wert, das führt zu tief und zu weit, das wäre Pedal Smoothness, den lassen wir mal außen vor, weil mir ein anderer Wert viel, viel wichtiger ist und finde ich gerade im Hobbybereich eine vielleicht sogar fast genauso eine Hilfe ist wie der Wattwert selber. Das ist für mich die Tritteffizienz.
Mhm.
Warum ist dieser Wert so wichtig und was sagt dieser Wert? Erstmal grundsätzlich fange ich vielleicht noch woanders an. Ein ganz großes Problem, und das sehe ich indoor übrigens auch, das sehe ich aber auch outdoor, also auf der Straße, dass viele, gerade auch die mit Radsport anfangen, eben überhaupt keinen ausgebildeten Rundentritt haben. Was heißt das? Sie treten eigentlich nur. Das heißt, linkes Bein tritt nach unten, rechtes Bein tritt nach unten. Und das ist eigentlich der gesamte Tretzyklus. So, und damit nutzen sie das gesamte Potenzial weder des Körpers noch des Rades und verschenken unheimlich viel. Und weil eigentlich ist das Entscheidende, dass wir in dem Moment, wo wir links treten, runtertreten, rechts hochziehen.
Ja, ich dachte, man hört auf, wenn man sozusagen über den Punkt, also dass dieses Hochziehen geht doch, ist doch eher so die Scheiße vom Fuß abwischen.
Ja, also wir brauchen jetzt nicht genau über die Gradstellung reden.
Die Hunde.
Ich sage jetzt einfach mal so, es ist einfach die Tritt- oder die Zugphase und die Zugphase ist bei den meisten nicht ausgebildet.
Ja.
Man sieht das immer sehr häufig, ich sehe das auch beim Spinning im Studio, wenn Leute dann, ich sag mal, eine höhere Kadenz, höhere Trittfrequenz fahren, die dann komplett anfangen, auch in der Hüfte unruhig zu werden etc. Das ist ein typisches Zeichen dafür. Mhm. Während jemand, der einen sehr runden Tritt hat, sieht man auch, der ist in der Hüfte eigentlich sehr, sehr stark. stabil. Und das ist zum einen ist das tatsächlich rückenschonender, wenn ich eben die Zugphase auch ausgebildet habe. Weil klar, wenn die ganze Zeit die Hüfte auch am Arbeiten ist, was sie eigentlich nicht müsste, kann man sich selbst überlegen, was das bedeutet. Und zum anderen ist es natürlich so, und ich bin da jetzt mal ganz gemein, weil das ist so, es gibt, das können viele wie nennt sich's? Heute habe ich manche Begrifflichkeiten, komme ich nicht klar. Also wenn ein neues Rad gekauft wird, kann man ja dazu buchen, sehr häufig auch ein Fitting,
Bike-Fitter. Ja, genau.
So, und manche Bike-Fitter haben halt eben auch sehr genaue Messmethoden, bis zu Druckplatten und so weiter. Oder zum Beispiel bei den Rotopower-Metern ist es so, dass die gekoppelt werden können mit einer App, die kann ich auf meinen Laptop laden. Mhm. Und dann kann ich halt tatsächlich zu Hause mein Rad einspannen auf den Trainer und zeigt mir meinen eigenen Spin an. Mhm. So, und jetzt wird's spannend. Wenn ich keine Zugphase habe, leite ich negative Energie ins Rad. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, in dem Moment, wo ich nur trete, ist es nicht nur so, dass ich einen Teil der 360 Grad gar nicht nutze, sondern es ist noch viel schlimmer, durch das Eigengewicht des Beines auf die Pedale, das wird beim Spin angezeigt, habe ich sogar eine Negativenergie.
Weil man das andere, das Bein, was nicht zieht, sozusagen mit hochdrücken muss.
Exakt. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, da verschenke ich einfach extrem viel. Und zum Spaß finde ich, beim Radfahren gehört ja auch immer eine gewisse Geschwindigkeit auch haben zu können, mal Gas geben zu können. Das sieht man auch, jemand, der zum Beispiel, ich finde, es ist sehr auffällig, jemand, der eben sehr einen Rundentritt hat, kann halt durch die Zugtrittphase auch viel schneller beschleunigen, als wenn nur getreten wird. Mhm. Ist nochmal was anderes, ein bisschen beim Wiegetritt, der erste Impuls etc. Aber das sind alles so Geschichten, wo ich sage, eigentlich zählt ja zum Spaß haben auch dazu, dass wir, ich sage mal, mit unserem eigenen Motor das Fahrrad maximal stark oder gut antreiben können. Und dazu gehört ganz sicher eben auch der runde Tritt oder den runden Tritt besser ja, zu trainieren. Runder Tritt ist ja immer so eine Frage, was ist eigentlich rund? Geht das überhaupt rund? Aber mir geht es, wenn ich runder Tritt sage, rede ich eigentlich insbesondere darüber, dass die Zugphase gut ausgebildet sein muss. So, und da gibt es halt bei den Leistungsmessern, nicht bei allen, das muss man dazu sagen, man muss eben auch genau gucken, was bietet welcher Leistungsmesser, gibt es den Punkt Tritteffizienz. Und ich kenne sogar Profis, ich kenne einen Triathlon-Profi, mit dem wir viele Jahre zusammengearbeitet, ich auch heute noch zusammenarbeite, gerade auch im Ernährungsbereich, der damals auch sagte, das war nochmal eine Riesenhilfe, mit den Rotor-Leistungsmesser dann tatsächlich die Tritteffizienz mir vorne ins Cockpit anzeigen zu lassen. Gerade bei den Triathleten noch wichtiger, dass die weniger Ermüdung in die Beine bekommen, weil sie natürlich gerade mal auf einer langen Distanz sogar noch einen Marathon hinten rauslaufen müssen. So, und da ist es natürlich auch so. Wir haben eine unterschiedliche Muskulatur, die wir nutzen für Tritt oder Zug. Mhm. Das heißt, wenn ich aber meine 180, bleiben wir mal bei der Langdistanz, 180 Kilometer auf mehr Muskelpartien verteilen kann, ist das natürlich vom Vorteil. Ne? Und der Timo, ich kann ja ruhig sagen, das war Timo Brach, der dann eben auch extrem happy war und mit der Tritteffizienz im Cockpit vorne eben auch nochmal ganz explizit trainiert hat. Und bei den Amateuren, ich erlebe das ganz, ganz häufig wirklich, es zeigt einem ja auch keiner, sagen wir es mal, man muss das ja auch tatsächlich erst lernen, man muss da vielleicht von dem einen oder anderen auch mal was gesagt bekommen, viele sind nur am Treten und das heißt tatsächlich Negativenergie, die wir eben auch mit in den Antriebsstrang bringen und das ist eine Geschichte, wo ich sage, wir kriegen diese Werte vorne ermittelt über ein Leistungsmesser, was ist einfacher oder ist es nicht super einfach, wenn ich da eine 75 zu stehen habe, 75%, dass ich einfach sage, ich möchte jetzt mal in den nächsten Wochen mehr darauf achten, dass ich auf die 80 oder 82 komme, wenn ich intensiv fahre oder schneller fahre. So, und da gibt es auch, dann kommt immer die Frage, ja, wie mache ich das? Fieses Beispiel, ich mache es auch oftmals mit Mitfahrern bei mir. Ich sage dann, wenn wir zum Beispiel in Elm reinfahren, Reitlingstal hoch, fahr jetzt mal den ersten Abschnitt komplett einbeinig. Und wenn dein Bein ermüdet, nimmst du das andere Bein und dann wechselst du wieder. So, und was passiert beim Einbeinigfahren? Du musst ziehen. Und was passiert bei den meisten, die keinen runden Tritt ausgebildet haben, also die Zugphase nicht genügend ausgebildet haben, die ermüden sehr, sehr früh, weil die Muskeln nicht trainiert sind. Mhm. Und darum geht es halt. Und deswegen ist diese Tritteffizienz, das ist dieser Wert, den so ein Leistungsmesser eben auch ermittelt und dir anzeigen kann, der ist Gold wert. Gerade im Hobbybereich. Bei den Profis gibt es keinen, der nicht eine super ausgebildete Zugphase hat. Das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber bei den Amateuren ist das teilweise extrem ausgeprägt. Und da würden viele, wenn die dann tatsächlich das ganz explizit trainieren, die würden sich wundern, was die an Geschwindigkeit nach oben drauf bringen können. Das ist irre. Da passiert wirklich nochmal, da geht nochmal eine neue Tür auf.
Ja, ich kenne das letztendlich nur tatsächlich diese Nummer, wie ich es dir gesagt habe, das Wichtigste ist tatsächlich wohl, den Fuß sozusagen abzuwischen. So als würdest du tatsächlich hast ein Problem und dann.
Du redest über den Todpunkt.
Genau, dass man den erstmal schon mal überwindet. Und dieser Tritt, das ist sozusagen der erste Tipp, den man geben kann. Und dann passiert der Rest schon mehr automatisch als vorher. Jetzt ist natürlich tatsächlich der Tritteffizienzwert, den ich so noch nicht benutze, den ich jetzt nach dieser Sendung benutzen werde, wenn denn das mein Quark-Power-Meter überhaupt kann, ich hoffe es.
Ja, das nennt sich, glaube ich, bei Spam anders, muss ich jetzt gerade lügen, aber
Torque, Efficiency, was auch immer, ja, was da rauskommt. Genau. Ne? Und diesen Wert, den du eben genannt hast, weil das ist jetzt für mich nochmal wichtig, 75% hast du gesagt. Das ist ein schlechter Wert oder ist das so ein Durchschnittswert, den Leute treten oder gibt es da verschiedene Ansätze?
Also man muss natürlich jetzt ganz vorsichtig sein. Wenn man darauf trainiert, heißt das, man muss auch intensiv fahren, Zug auf der Kette haben, schlicht und ergreifend. Mhm. Wenn ich da rumdattel in der Gruppe etc., macht das alles keinen Sinn. Und dann sind 75% richtig schlecht, ja. Da würde ich richtig unzufrieden sein, maximal unzufrieden sein. So, da sind meine Ansprüche schon auf 87, 88, 90, knapp über 90 zu kommen. Ganz, ganz klar. Und dass man merkt, also je mehr das trainiert wird, im Grunde genommen ist das ja ein bisschen, ich finde, ganz kleinen Tick ist das vergleichbar mit Wiegetritt. Wenn du einen Anfänger, der jetzt zum ersten Mal, ich sag mal, 10-mal auf dem Rennrad gesessen hast, wenn du mit dem jetzt irgendwie eine Welle hochfährst und sagt, komm, lass uns mal gemeinsam einen Wiegetritt fahren, erklär's kurz, wie es geht, dann wird der eine 500-Meter-Welle wahrscheinlich nicht schaffen. Mhm. Woran liegt das? Auch eine andere Muskulatur, Stück weit, und die ist nicht ausgebildet. Und das ist genau das Gleiche mit der Zugphase. Die Zugphasenmuskulatur müssen wir erst ausbilden, die müssen wir trainieren.
Ja, das Interessante, was ich finde, auch aus je intensiver man fährt, desto eher macht man das automatisch auch ein bisschen. So ging es mir zumindest, ne, dass man sagt, okay, ich muss jetzt ein bisschen mehr ziehen und so weiter. Also das kenne ich aus meinen Anfängertagen auch, wo ich noch keine Ahnung hatte. Das passiert so ein bisschen automatisch. Den Wert habe ich so noch nicht beobachtet. Hast du das denn mal bewusst eine Zeit lang trainiert und deinen Wert verbessern können?
Ja.
Hast du angefangen bei dem Prozent? Hast du das noch im Kopf?
Naja, das, wie gesagt, man kann jetzt nicht einfach irgendeine Trainingseinheit oder eine Spaßfahrt nehmen und gucken, was habe ich da für eine Training, sondern da muss man schon, es wird übrigens auch bei jeder Auswertung, zum Beispiel auf Garmin, hast du immer für die Gesamteinheit die Tritteffizienz. Bei mir, ich fahre auf fast allen Rädern eine getrennte Links-Rechts-Messung, auch links und rechts unterschiedlich gewertet. Wenn man das trainiert, währenddessen ist es wirklich so, dass man dann eben auch ein bisschen intensiver fahren muss, vorne drauf gucken muss und dann auch merkt, wie der Wert hochgeht. Und du merkst, sobald du die Zugphase geht, der Wert hoch, 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 hoch. So, und ich fahre zum Beispiel nicht ohne Grund. Ich glaube, manche, ich weiß nicht, ob ich hoffe nicht, irgendwie, oder vielleicht ist es auch egal, wenn ich beim Spinning bin, vielleicht hört das jetzt einer, der bei mir im Spinning mit dabei ist und sagt, jetzt verstehe ich, was dieser bekloppte Mielenk da immer macht. Wenn ich im Winter bin ich einmal die Woche, wenn ich es schaffe, bin ich beim Spinning. Warum mache ich das? Ganz einfach, ich habe ja zu Hause auch, ich habe tolles Rad auf dem Trainer stehen, Explorer, einen großen Monitor etc. Ich kann ja alles zu Hause machen. Nee, Spinning hat einen riesen Vorteil, diese Sprungscheibe vorne. Und ich fahre eine extrem hohe Kadenz. Ich bin da wirklich nicht unter 95 eigentlich unterwegs. So, und wenn ich das gerade im Winter versuche ich dann nochmal an meinem Trittmuster zu arbeiten und teilweise mit 100, 110er Kadenz da unterwegs zu sein und extrem aber ruhig in der Hüfte zu sein. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil, den so eine Schwungscheibe auch bildet. Und das nutze ich eben auch. Und ansonsten dann eben immer mal wieder und auch bei KA-Einheiten eben auch wichtig, dass man, wenn man Kraftausdauer fährt, bis runter auf einer 45er Frequenz geht, ganz dicken Gang und dann Berg hoch, dass man auch da mal ein Gefühl dafür kriegt. Und diese Muskulatur eben auch die andere Muskulatur, die für die Kraft eher zuständig ist, dann eben auch mitnimmt. Und dann eben entsprechend zieht. Und wie gesagt, du hast ja sonst gar nicht die Möglichkeit, diese Zugphase zu messen. Mhm. Der Leistungsmesser tut es für dich. Mhm. Und der zeigt es dir vorne an. Und das ist für mich ist dieser Wert Gold wert. Also ich liebe den, das muss ich ganz offen sagen. Und das ist so, warum ich sage Wattmessung 2.0. Viele arbeiten damit gar nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. Und ich sage, der Profi braucht es nicht, der hat einen runden Trittpunkt. Mhm. So, aber für den Hobbyfahrer, da geht eine ganz neue Tür auf. Und das ist nicht kompliziert.
Aber es ist interessant, das macht man ja wahrscheinlich dann mal bewusst und dann, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, braucht man es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr.
Naja, ne? Die Muskulatur wird trainiert und irgendwann hast du ein Trittmuster, das sowieso da ist. Ja, ja. So, ich mache es ja noch, ich bin ein großer Fan von ovalen Kettenblätter. Alle meine Räder haben ovale Kettenblätter, weil das ist genau, du hast ja 12 Uhr und 6 Uhr an der Kurbel, hast du zwei Todpunkte. Weil klar, du hast kein Hebelverhältnis.
Naja.
So, und beim ovalen Kettenblatt, anders damals als Shimano, die hatten es genau falsch gesetzt, gibt es ja Kettenblätter, ob jetzt von Rotor oder es gibt ja auch andere Marken inzwischen, die das nachgemacht hat. Du beschleunigst im Grunde genommen in Anführungsstrichen über diese zwei Todpunkte hinweg und hast eine größere Übersetzung dort, wo du das Hebelverhältnis auch hast.
Ja.
Und insofern, da ist es nochmal hilfreich, deswegen bin ich da in dem Moment bei mir ist eben nicht nur die Hundescheiße abwischen, sondern das ist sowieso nur ein ganz kurzer Moment beim ovalen Kettenblatt, sondern ich ziehe wirklich ganz bewusst noch deutlich länger.
Naja. Ja, aber das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt überhaupt schon, weil viele hören vorher schon auf.
Ja, ja. Und definitiv, ganz genau.
Ja. Die Wattmesssysteme haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen, um dieses 2.0 hinzukriegen. Definitiv
muss es ja zweimal sein. Ein Wert noch ganz kurz, weil ich bei den ovalen Kettenblätter war, also zumindest bei Rotor, ich weiß nicht, ob es für die anderen das auch gibt oder welche Kettenblätter sich justieren lassen. Bei Rotor ist es so, das kann ich ja an dieser Stelle ruhig nochmal sagen, zumal ich in Zukunft dann sowieso nicht mehr für Rotor in Deutschland sind wir nicht mehr zuständig. Die ovalen Kettenblätter lassen sich in ihrer Ovalität einstellen. So, und das ist halt für ein Hobby und selbst für einen ambitionierten Fahrer gar nicht so einfach, in welcher Einstellung ist für mich denn eigentlich richtig. Es hängt von den Maßen ab. Wie lang ist mein Oberschenkel im Verhältnis zum Unterschenkel? Wie sitze ich auf dem Rad etc.? So, und ganz einfach. Ein roter Powermeter schmeißt dir einen OCR-Wert raus. Das heißt, das ist die optimal Chain Angle ist es, glaube ich. Also im Grunde genommen ist es so, du kriegst vom Leistungsmesser nachher einen Wert, der dir sagt, okay, Position 3, 4, 5, 1 oder 2.
Das haben wir ja im Video mal gezeigt.
Ja, und das ist
bei uns auf dem Kanal, halt gibt's, wenn einer danach suchen will, Rotor, Enjoy Your Bike suchen bei YouTube, dann findet man das Video, wo wir das tatsächlich mit eurer Software mal gezeigt haben und dass man genau sich das ovale Kettenblatt perfekt einstellen kann.
Genau, also auch noch eine Riesenhilfe.
Ja.
Jetzt nur für die auch eben Fans von ovalen Kettenblätter sind und auch das eben über dem Leistungsmesser. Aber wie gesagt, ich sage immer noch wieder, Tritteffizienz. Da ist so viel Luft nach oben bei ganz vielen Athletinnen und Athleten, um da wirklich dran zu arbeiten. Wie gesagt, selbst ein Timo damals hat sich da nochmal deutlich verbessern können.
Spannend.
Was man gar nicht erstmal so erwartet. Und wirklich spannender Wert.
Also ich habe den noch nie eingeblendet. Ich weiß davon so ein bisschen, habe es dann aber auch wieder vergessen und glaube vielleicht auch, dass ich gar keinen schlechten runden Tritt habe. Aber das ist jetzt definitiv meine Hausaufgabe. Das ist das Schöne so als Podcaster. Man lernt ja immer wieder was dazu, obwohl man denkt, man weiß alles. Ne?
Ich bin neidisch,
wo ich sage, okay, das lernen durftest. Das nehme ich jetzt mit nach Hause und gucke mir mal den Wert an bei meiner nächsten Ausfahrt. Da bin ich mal gespannt.
Sehr gut.
Wenn dann dein mein Quark-Ding das irgendwie hinkriegt. Da sind wir ja auch schon bei dem Thema. Welche Systeme gibt es? Habe ich ein Fahrrad? Welchen Powermeter baue ich dran? Kaufe ich ein Fahrrad? Ist da schon ein Powermeter dran? Was ist jetzt so?
Darf ich einen Vorschlag machen?
Ja.
Lass uns das hinten ransetzen. Wir sind jetzt gerade bei den Benefits.
Ja.
Weil letzten Endes jeder Hörer sollte sich selbst überlegen, ist das jetzt was für mich? Oder vielleicht manche haben ja auch schon ein Leistungsmesser und nutzen ihn noch gar nicht richtig. Dann hat das vielleicht auch was
gebracht. Ja, vielleicht hören die Leute, die vor allem meistens ist ja das Equipment immer erstmal das Wichtigste vor den Benefits. Und dann hören die Leute die Sendung jetzt auf definitiv noch zu Ende, wenn wir das nach hinten stellen.
Das welche
Systeme? Ist ja eigentlich ganz witzig, dass wir oft, und da ertappe ich mich auch, also das Equipment muss erstmal stimmen, auch wenn man es noch gar nicht weiß, was man damit macht.
Okay. Nee, wir setzen das mal nach hinten. Lass uns mal zu den Einsatzbereichen kommen. Lass uns das jetzt wirklich mal so runterbrechen, dass ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende verstehen, warum so ein Leistungsmesser selbst für einen absoluten Hobbyfahrer oder Weekend Warrior, ich nenne ja viele Fahrer auch immer gern Weekend Warrior, sprich am Wochenende wird dann richtig Gas gegeben und Spaß gehabt, warum das Sinn macht. Und ich glaube, da gibt es einen Haufen Beispiele, die mir dazu einfallen. Ich glaube, das allererste Beispiel, weil wir es schon hatten, greife ich jetzt gleich nochmal auf. Ich selber habe das, vielleicht kann ich das sogar an meinem eigenen Beispiel gut erläutern. Ich bin viele Jahre mit meiner Frau im Dorf Tirol, das ist oberhalb von Meran, im Urlaub gewesen. Für Radsportler natürlich ein Eldorado, weil Jaufenpass, Timmelsjoch, Stiftserjoch, Mendelpass, Gampenpass, Reschenpass, Penzerjoch, also da sind ja alle Pässe, die man irgendwann mal gern gefahren haben möchte und man sitzt mittendrin. So, und bei mir war, ich kann mich noch dran erinnern, Stiftserjoch, bin ich von Dorf Tirol aus losgefahren, das ist schon eine ganze Ecke hin erstmal und es war klar, ich wollte den Umbrellpass dann runter und über die Schweiz dann wieder zurück bis nach Meran, also 180, 190 Kilometer mit richtig Höhenmeter und als ich ins Stiftserjoch reingefahren bin, dieses Gefühl ist noch so hundertprozentig da. Das ist tatsächlich, da hatte ich, glaube ich, das zweite oder dritte Jahr Leistungsmesser am Rad. Und ich fahre rein und denke so, ey, bist du echt schon so alt geworden? Die fahren hier alle an dir vorbei. Das ist ja, oh. Also ich hatte so ein Gefühl, so, also ich fühlte mich nicht gut, sage ich ganz offen. Und habe echt gedacht, okay, du bist irgendwie ein lahmer Hund geworden inzwischen. Und das Witzige war, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Schätzwert, aber ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte, ich glaube mehr, der Fahrerinnen und Fahrer, die mich überholt haben, habe ich alle irgendwann wieder gesehen und die habe ich alle irgendwann sogar überholt. Das war das Verrückte. So. Und was ist da passiert? Im Grunde genommen ganz einfach. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wusste ich, welchen Wattwert ich durchtreten kann. Für mich als derjenige, der bergrunter extrem gern extrem schnell fährt. So, und wer gerade, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel auch Umbrellpass, ist das gar nicht so stark, aber das Timmelsjoch mit all seinen Wendungen, wenn du das schnell fahren willst, musst du nach jeder Kurve gleich wieder richtig antreten. Das heißt, du brauchst Kraft in den Beinen. Ansonsten wirst du nicht schnell fahren können. Das funktioniert nicht. Und ich wusste genau, welchen Wattwert ich treten kann bis oben. Den bin ich getreten. Den habe ich aber bis zum Ende auch durchgetreten. So, und ich sage, dass die 50, nehmen wir jetzt mal 50%, vielleicht waren es sogar 60% oder 70%. Ich mag das wirklich, das ist schwer im Nachhinein, ja, genau zu wissen. Was ist bei denen passiert? Die sind natürlich alle reingefahren. Wahrscheinlich irgendwie statt, ich sag jetzt mal, was sie vielleicht fahren hätten können, 270, 280 oder 300 Watt, sind sie mit 350 Watt losgetreten. Und dann hat sich im Laufe der Zeit, sind die Beine immer dichter geworden, Laktat wird immer höher. Und irgendwann konnten sie das, was sie durchschnittlich hätten eigentlich treten können, nicht mal mehr treten. So, und das war wirklich auch auffällig, wie ich die dann Stück für Stück eingeholt habe. Und das ist halt die richtige Pacing-Strategie, die man da haben kann, weil man vorher schon mal für sich ermittelt hat, welchen Wattwert kann ich an so einem Berg lang genug treten, ohne völlig oben anzukommen und explodiert zu sein. Und da sage ich ganz ehrlich, es gibt Menschen, und da gehöre ich leider nicht zu, die das auch können, sogar ohne Herzfrequenz, ohne alles. Die haben so ein gutes Gefühl dabei und können vielleicht auch die Motivation so weit zurückstecken. Bei mir war das erste Mal Stiftserjoch, war auch so, und dann, ich wäre dort zu schnell reingefahren, hundertprozentig. Ich weiß ja auch dieses Gefühl, die mich dann alle überholt haben, wo ich gedacht habe, Alter, ey, bin ich so langsam. Also das ist ja auch, das ist so, wo man dann auch sagt, irgendwann hast du natürlich ohne diese Wattwerte, hast du dann, oh, da hänge ich mich jetzt hinten rein, scheiß drauf. So, und ja, dann wäre ich mitgefahren. Und das hätte sich gerecht, definitiv. Und das ist zum Beispiel alleine das Pacen am Berg, seitdem habe ich überhaupt keine Probleme, egal in welchen Berg reinzufahren, weil ich genau weiß, was kann ich treten, was kann ich wie lange treten, wie viel Energiereserven brauche ich noch. Es gibt ein schönes Beispiel, vielleicht für alle Zuhörer, die gern Berg runterfahren. Ich bin dann mal Dorftiere runter nach Meran, dann geht's St. Leonhard und dann den Jaufenpass hoch, das ist auch schon nicht ganz ohne. Ja. So, und dann runter nach Sterzing. So, und jetzt kommt Penzerjoch hoch. Das Ding hat mich ganz schön gequält. Vor allen Dingen, wenn du oben rauskommst und denkst, du bist da, du siehst schon die Hütte, bist du ja gar nicht da. Du hast dann nochmal so einen ganz fiesen Kreis und es geht nochmal richtig hoch und meist im Gegenwind etc. Und dann bin ich Spencer ja auch hoch und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum das so wichtig ist, mit Leistungsmessung für mich dort hochzufahren. Es kommt eine 50 Kilometer Abfahrt nach Bozen. Jetzt kann man sich überlegen, okay, die ist nicht besonders steil. Aber du kannst trotzdem geht's nur berg runter. Ja. Bisschen gefährlich unten rum, weil die Tunnel kommen. Es kommen Haufen Tunnel, bis man dann in Bozen rauskommt. So, und jeder, der berghoch sich entweder am Jaufen oder am Penzerjoch überschätzt hat, wird bergunter keinen Spaß mehr haben. Also zumindest nicht den Spaß, den ich als Spaß verstehe, wenn es bergunter geht. So, und da war es genauso, dass ich auf den Punkt genau mich richtig gepaced habe. Ich bin oben am Penzer angekommen. Ich wusste so, Vesto, alles schön zumachen etc., weil das ist natürlich dann auch schon ein bisschen kälter auf der Höhe, gerade die ersten Meter, Vollgas runter. Und das ging genau auf die Rechnung. Ohne Leistungsmesser für mich unmöglich gewesen. Definitiv, das weiß ich.
Und wenn du jetzt Höhenluft oder sowas, wo du sagst, da werden die Wattwerte auch ein bisschen niedriger, das kalkulierst du mit ein?
Ja.
Dass du merkst, okay, wenn ich jetzt unten 200 Watt durchtrete, trete ich vielleicht oben nur noch 180, weil die Luft dünner wird?
Ja. Ja, okay. Also das ist tatsächlich, also ich sag mal beim Penzer, beim Timmelsjoch, da geht es ja auf 2,7, glaube ich, ne?
Ja. Jetzt die, na, Stifter ist ja auch 2,7. Ja, Schäfer genau. Ist 2,7, ich glaube, das Timmels ist 2,5.
2,5 ist es, ja. Okay. Ja. Weil Jaufen ist nur 2,1.
Genau.
Also das ist alles noch
nicht. Na, die drei so kenne ich auch alle schon.
Ja. Also das ist nur so ein Beispiel, wo ich sage, dass ein Leistungsmesser, und wie gesagt, die meisten, die man einsammelt, sind, die meisten sind die ohne Leistungsmesser reinfahren, die im Grunde genommen sich selber irgendwie versuchen zu regulieren, und das ist einfach für viele nicht so einfach. Ich glaube auch da, man ist nervös, wie weit kann da die Herzfrequenz tatsächlich noch zu beitragen. Bei mir funktioniert es nicht, das kann ich ganz eindeutig sagen. Das ist ein Beispiel, was ich glaube ich, was jedem, glaube ich, sehr deutlich das veranschaulicht. Ein zweites Beispiel ist Fahren in der Gruppe. Das sind Sachen, die ist jetzt nicht beim ersten Mal gleich möglich, aber man kriegt irgendwann ein Gefühl dafür. Wenn ich jetzt Mitfahrer habe, die schwächer sind als ich, dann weiß ich einfach, ab einem bestimmten Windverhältnis oder einer bestimmten Geschwindigkeit treten die, wenn die sich schön hinten ansaugen, 30, 40 Watt weniger. So, und das ist einfach für mich, das kennen viele, also die das vielleicht hinterher hören, die schon mal mit mir gefahren sind. Ich mache ja auch sowas wie so einen Kalibrierungsprozess am Anfang. Wenn ich dann jemanden habe, mit dem ich neu fahre, der vielleicht auch noch nicht so fit ist, dann frage ich bestimmt 5, 6 Mal nach einer Herzfrequenz irgendwie am Anfang und gucke, okay, was ist das bei mir an Wattwert? Das überprüfe ich dann nochmal, passt das Verhältnis so? Und dann weiß ich aber auch ungefähr, ich schätze den auf 180 Watt, die er hinten treten kann. Dann weiß ich, bei bestimmten Geschwindigkeiten oder Windverhältnissen kann ich vorne 210, 220 Watt fahren, ohne dass der ein Problem kriegt. Das heißt, ich kann auch in der Gruppe mich viel besser steuern, beziehungsweise die Gruppe viel besser steuern. Das ist eine Geschichte, sonst sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich auch sagen muss, extrem hilfreich. Genauso, ich habe jetzt gerade ein akutes Beispiel, den habe ich dann tatsächlich auch zum Kardiologen geschickt. Zum Glück ist nichts bei rausgekommen, also nichts, zumindest haben sie nichts Organisches gefunden. Da war das genauso, der hat jetzt wieder angefangen, früher Mountainbike gefahren, fängt jetzt wieder an, hat auch gerade ein neues Rennrad bekommen, freut sich, glaube ich, wie ein kleiner Schneeprinz gerade. gestern habe ich es ihm auch übergeben, und da ist es so, dass der mit meinem Herzen, wir wissen, keiner weiß genau die Ursache, ich kann zwar kalibrieren, aber die Herzfrequenz fast 30 Schläge plus und minus. Und das kommt auf mal, schießt die nach oben bei ihm, obwohl ich den Wattwert vorne gleich halte, und irgendwann fällt sie wieder runter.
Okay.
So, und übrigens auch ein Beispiel, warum die Herzfrequenz bei dem zur Steuerung seines Trainings, wie
ja, ja.
funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Und da ist es dann schon schwieriger, aber auch da kalibriere ich dann öfters nach. Also da frage ich dann öfters, hey, wie ist denn deine Herzfrequenz? Dann gucke ich vorne drauf und dann weiß ich, okay, ich muss das halt ein bisschen einregulieren. Ich habe das ja schon mal gesagt in dem ersten Podcast, bei mir ist schon das Fahren miteinander, da geht es halt wirklich darum, miteinander zu fahren. Und da ist es dann schon schön, irgendwie auch einen Wert zu haben, wo ich weiß, das kann ich treten und hinten kommt jetzt keiner in die Schnappatmung. Also, weil das kann eben auch nicht sein. Du weißt selber, brauche ich dir glaube ich nicht sagen, bei bestimmten Windverhältnissen, wenn hinten einer schreit kürzer, das hörst du irgendwann auch nicht mehr.
Ja, man muss ja auch aufpassen, ne? wenn du Windkante hast. Ja. Dann hilft gar kein Windschatten mehr. Ne? Damit fahren sich die Leute dann oft auch hinten kaputt. Ne? Ja. Sondern immer vorsichtig sein.
Ja, richtig. Ganz
genau. Aber das kenne ich auch. Ich versuche auch, wenn ich dann mit neuen Leuten fahre, gerade wo ich weiß, sind vielleicht Anfänger oder so, haben wir jetzt auch oft genug gehabt, da wirklich zu gucken, grob einzuschätzen, wie schnell sind sie. Leider artet es ja dann, viele haben ja dann das Gefühl, sie wollen auch mal im Wind fahren. Und dann passieren dann die Sachen, wo man sich vielleicht auch mal wieder leer fährt oder sich überschätzt. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir auch schon bei Ausfahrten hatten, wo man immer wieder Leute hatte, auch gerade beim Graveln ist das mit dem Windschatten nämlich so nicht möglich und gerade auch große Vereinsausfahrten, die wir jetzt hier haben, hatten mit vielen, vielen Leuten, wo dann doch der ein oder andere dann doch das nicht einschätzen kann und am Ende mit dem Hungerast ankommt, weil er zu viel gemacht hat. Das passiert natürlich trotzdem, aber deswegen machen wir diesen Podcast. Ja, mach dir eine Wattmessung dran und dann musst du halt abreißen lassen. Und das ist genau, das ist für den Kopf aber gar nicht so einfach. So wie du das Stilfzer Joch-Beispiel machst, ist es genauso wie bei einer Gravelfahrt. Ach, oh, da bleibe ich jetzt mal dran. Und dann kämpfst du und dann vielleicht auf der Straße als Rennradfahrer saugst du dich nochmal an die Gruppe hinten dran und so weiter. Und 10 Minuten später ist die RTF für dich vorbei, weil du sagst, ach du meine Güte, jetzt geht gar nichts mehr. In den Alpen genau das Gleiche, einer fährt ja an dir vorbei, an dem bleibe ich jetzt dran. Also witzigerweise schafft man das auch mit Powermeter, wenn man nicht diszipliniert genug ist zu sagen, ach, ich probiere es jetzt trotzdem mal. Und
keine Frage.
Kriegt dann die Strafe oder hat einen guten Tag und kriegt es trotzdem durchgetreten. Ja. Aber das ist so, das ist tatsächlich was, da gehört auch ein bisschen Disziplin dazu, zu sagen, okay, ich halte mich jetzt zurück. Und auch der Mut, den Kollegen zu sagen, du, so schnell geht's heute nicht bei mir.
Ja. Also ich habe ganz häufig, also nehmen wir mal das nächste Thema oder das nächste Beispiel. Und das sowohl in den Trainingslagern, ich habe das glaube ich auch, ich habe das sogar im Podcast thematisiert, GR1-Training Anfang der Saison, man gibt das Geld aus, fährt ins Trainingslager, da sollte man natürlich gerade am Anfang der Saison gutes Grundlagen-Ausdauertraining machen. Und ich sag mal jetzt typischerweise, viele sind auf Mallorca. Was ist auf Mallorca, außer man ist gerade mal in Mittelerde, was so um Sao Paulo rum ist. Es geht hoch und runter.
Mhm.
So, und was ich da ganz, ganz häufig erlebe, dass die Leute die Athletinnen und Athleten an der Welle viel zu schnell fahren. Vielleicht auch durch die Herzfrequenz, weil sie natürlich auf die Herzfrequenz schauen, so alles noch im grünen Bereich, bin bei 130, oben haben sie dann an der Welle 150, oh, jetzt muss ich aber rausnehmen.
Mhm.
Dass sie aber eigentlich sich schon aus dem Fettstoffwechsel weitestgehend rausgeschossen haben an der Welle, ist denen dann gar nicht bewusst, weil die Herzfrequenz so träge ist, dass sie erst oben der Leistung, die eigentlich unten getreten wurde oder im Bereich der Welle getreten wurde, dann auch der Höhe entspricht. Das ist so ein ganz typisches, also wirklich sauberes GA1-Training ist mit einem Leistungsmesser viel, viel einfacher, weil ich dann eben gar nicht die Fehler machen kann, mich da immer wieder rauszubuxieren. Anderes Beispiel geht eigentlich in die gleiche Richtung, fällt mir jetzt auch jemand ganz konkret ein, aber ich habe das nicht nur einmal erlebt, im Winter zu wenig gemacht, wir fahren raus, gleich jede Welle Attacke und ich habe so, nö, lass den mal fahren. Weil ich weiß jetzt schon, was passiert und es ist genau eingetreten. Ich wusste, dass ich den nach Hause schleppe. Es war am Ende so, dass ich selbst 180 Watt vorne nicht treten durfte.
Ja, wenn du einmal raus bist, also das ist ja das. So, einmal überpaced und du bist nicht mehr da, dann trittst du auch die 180 Watt, die du den ganzen Tag treten kannst, auch nicht mehr.
Genau, und das ist so, wo ich sage, da kommt dann zwar immer, ja, aber ich habe Spaß gehabt. Und dann sage ich, ja, aber ich nicht mehr. Weil ich musste dann so langsam zurückfahren und das ist auch für eine Gruppe dann einfach doof. Und das sind einfach Geschichten, die so ein Leistungsmesser eben tatsächlich dir vorne schwarz auf weiß anzeigt. Wenn du da auf mal Werte stehen hast, du weißt, dass du höchstens, ich sag jetzt mal, als nehmen wir jetzt mal wieder ruhig einen FTP oder lassen wir einen FTP sogar weg. Ich weiß, ich kann ein, zwei Stunden 240 Watt treten ohne Probleme, aber ich hau mir da an jeder Welle 400 Watt um die Ohren, habe aber kein Grundlagen-Ausdauertraining gemacht. Mhm. Dann weiß ich selber, was hinten raus passiert. Ja. Das wird nicht gut gehen, wenn wir dann 2, 3, 4 Stunden unterwegs sein wollen. No way. Mhm. Und das sind so die Geschichten, allein die Steuerung in dem Bereich wird es mir viel leichter. Ich kriege schwarz auf weiß vorne angezeigt. Und das sind schon so Beispiele, wo ich einfach sage, yes, genau das Gleiche. Und da kommen wir dann eher in so einen Bereich rein. Ich nehme an einem, ja, ein RTF ist ja nicht unbedingt ein Rennen. Ich nehme jetzt an Jedermann-Rennen teil. Ich selbst habe es mal erlebt. War vorne mit dabei, das war dieser Classics auf der großen, was war das, 155 Kilometer, glaube ich, und dann, nie, der schwere Sturz war das Rennen in Berlin, ganz genau, und das war Höhe Wannsee, hat es einen riesen Sturz gegeben, ich habe Knochenbrechen gehört, ganz, ganz grausam, so, und dann uns kurz gesammelt, also ich bin tatsächlich noch zum Halten gekommen, bin nicht gestürzt und dann waren wir, glaube ich, 4, 5 Fahrer und wir haben uns angeguckt und irgendwie war klar, wir wollten irgendwie vorne wieder ran. So, und da war
also jeder, die erste weiß, Gruppe war weg und ihr wolltet die Gruppe,
genau,
einholen.
Ganz genau so. Und jetzt hatte ich natürlich still und klammheimlich hatte ich die Hoffnung, alle 4, 5, wir wechseln uns permanent ab und versuchen es einfach.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, nach drei Minuten habe ich gesagt,
keine Chance, hast ja
auch keine Chance. Ich hatte da Wattwerte stehen, wo ich wusste, ja, das wird sich hinten raus so rächen.
Aber das ist ja bei RTFs oder bei Jedermann-Rennen auch genau das, wo du dann irgendwann bonkst.
Ja, 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 ganz genau. Und das ist aber, welchen Wattwert kann ich da fahren? Und ich weiß von einer Profi-Triathletin, die leider von ihrem Trainer, ich glaube, da gab es auch eine riesen Lernkurve damals, die hat im Wasser Schläge abbekommen, hat dann riesen Probleme gehabt, kam aus dem Wasser mit fürchterlicher Verspätung und hat dann komplett overpaced auf dem Rad. Kannte aber auch die Werte nicht, die sie maximal treten durfte. Und das ist natürlich ein Riesenfehler. Da wäre es auch gut gewesen, vom Trainer einfach so eine Ansage zu bekommen, was darfst du denn maximal treten, um vielleicht vorne wieder ranzufahren. Und das sind so Geschichten, es rächt sich halt hinten raus. Also auch in einer Rennsituation für die Leute, die jetzt dann mal so ein Jedermann-Rennen machen wollen. Und es kommt zu einer Situation, wo man sagt, ach, ich will jetzt vorne an die Gruppe ran, ich will mich hinten reinhängen. Wie lang kann ich was fahren, ohne dass ich irgendwie einen ganz großen Quittungsblock überreicht bekomme? Das geht eben auch. Da wird eine Herzfrequenz nur, ich sag mal, in wirklich dir keine Aussage machen können. Ja. Das funktioniert nicht. Also auch so ein typisches Thema, was halt mit einer Leistungsmessung ganz einfach zu erschlagen ist. Jetzt gucke ich mal kurz auf mein Intervalltraining. Mit Sicherheit auch wie will ich eigentlich vernünftige Intervalle fahren mit einer Herzfrequenz? Boah, also ich finde es extrem schwierig, weil auch gerade so träge, wie die bei mir ist, fast unmöglich. Wenn ich wirklich Intervalle, das ist natürlich jetzt für die Fahrer und Fahrerinnen, die natürlich ein bisschen, ich sage ich mal, ambitionierter unterwegs sind, weil warum macht man Intervalltraining, um insgesamt natürlich schneller zu werden? Aber das ist natürlich, wenn ich sage, oder ich habe vielleicht sogar mal mit einem Sporttrainer gesprochen, der dann auch sagt, ah, du musst dann mal 3 Minuten die Wattzahl fahren. Ja, die sehe ich vorne, die kann ich einfach fahren. Wenn der mir einen Herzfrequenzwert gibt, erstmal den genau einzusteuern und ob der dann an dem Tag auch überhaupt einigermaßen überhaupt in dem Bereich zutrifft etc., das ist alles sehr, sehr ungenau, nur über die Herzfrequenz. Ohne Herzfrequenz, angenommen, man hat gar nichts, eigentlich ist ein Intervalltraining kaum vernünftig seriös zu machen. Und geil. Das ist über einen Leistungsmesser natürlich super einfach. So, und dann kommen wir, und das fand ich witzig, du hast das vorweggenommen. Wir sind, ich sag mal, ich habe ja schon gesagt, ich wohne zwischen Asse und Elm. Da ist so ein Windkanal. Das ist wirklich so. Wir haben immer extrem viel Wind. Und früher habe ich immer nur geschimpft. Heute sage ich, es ist doch ein toller Trainingspartner. Und ich glaube, der Wechsel hat stattgefunden in dem Jahr, wo ich wirklich das erste Mal wirklich mit Leistungsmesser am Rad trainiert habe. Weil tatsächlich ist es so, wenn du dann vorne siehst, ich habe doch trotzdem 250 Watt da jetzt stehen oder 260, 270, was auch immer. Genau. Ich drehe doch meine Leistung. Wie, es sind nur 24 km/h, aber so what? Ist halt so viel Wind. Also wir wissen, welche Leistung wir abgeben und haben dann im Grunde genommen, würden da jetzt nur 24 km/h stehen, würde ich sagen, ach, Alter, das kann nicht sein, so schwere Beine oder schlechte Beine kannst du heute nicht haben und so stark kann der Wind nicht sein. Wenn ich aber sehe, da sind irgendwie, oder ich bin knapp unter meinem FTP-Wert, alles gut.
Ja, also das hatte ich auch schon ganz oft. Ich hatte das, glaube ich, runter bis 17, 18 km/h. Musste aber 200 Waffen, also so richtig, richtig stürmisch. Und umgekehrt gibt es das natürlich auch.
Ja.
Boah, hab ich heute schön gute Beine, 40, ich fahre ja die ganze Zeit 40 und das bei so, und ja, da reicht ja ein Wind, den du gar nicht merkst. Während der Fahrt merkst du gar nicht, dass du Rückenwind hast, du nicht die Windräder schon gesehen hast.
Nee, du hast 30 km/h Rückenwind und fährst 40 km/h oder noch schlimmer, du hast 40 km/h Rückenwind und fährst 40 km/h.
Ja, also das ist schon auch umgekehrt ganz interessant, wo man schon weiß, okay. Heute stimmt was nicht mit dem Wind. Ne? Der scheint ganz gut zu liegen gerade. Also das stimmt schon.
Aber ich sage mal, die Beispiele jetzt, das Pacen am Berg, GA1 sauber fahren, gerade am Anfang der Saison, glaube ich, extrem wichtig. Gegenwind, vielleicht eine höhere Akzeptanz zum Gegenwind zu haben. Mal, wenn man mit Intervalle fahren will, besser mit den Intervallen sich steuern können. In einer Rennsituation, falls man mal an Jedermann-Rennen teilnehmen will, einfach auch wissen, wie kalt kann ich mich da fordern. Das sind alles Geschichten, ohne Leistungsmessung eigentlich nicht möglich.
Ja.
Und das waren jetzt ja keine Beispiele aus dem Profi-Peloton oder so. Das sind eigentlich Sachen, gut, bis auf vielleicht das Intervalltraining, was jetzt eigentlich jeden Fahrer und jede Fahrerin betrifft.
Ja. So, und dann würde ich jetzt mal rübergehen zu den Auswertungen während der Fahrt und danach, weil du hast jetzt ja viele Beispiele genannt. Und was ich ja ganz wichtig finde, also wir haben ja auch noch nicht über das Datenfeld gesprochen. Zeige ich mir 3 Sekunden Watt an, zeige ich mir 10 Sekunden Watt an und so weiter. Das ist ja eine Geschichte. Und ein Beispiel war ja auch dieses Grundlagenausdauertraining. Da kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil ich jetzt im letzten Jahr das erste Mal mit so einem Trainingsplan trainiert habe. Und da stand dann auch Grundlagenausdauertraining drin. Und na, Puls 120 Watt und den Wattwert kannte er ja erstmal gar nicht so grob. Und dann fängt man an und versucht mal 120 Watt durchzutreten. Und dann ist in jeder Kurve ist ja dann sofort der Puls schon runtergegangen, 10 Schläge, weil es zu einfach wurde. Und es war tatsächlich, habe ich das ja irgendwann durch die Erfahrung und so, wusste ich, okay, das sind so 180, am Anfang meines Trainings waren so 190 Watt. War dann so dieser Grundlagenausdauerbereich, der ging auch später hoch. Und nach meinem Gefühl hat mir sehr viel geholfen, überhaupt die 190 Watt zu treten und nicht faul zu werden und nur 170 zu treten und so weiter, sondern anhand der Anzeige zu wissen, okay, 190 Watt, oh, am ADAC ist jetzt die Brücke, die bergab geht, da muss ich ja ganz schön reinlatschen, damit ich diese 190, 200 Watt halte und so weiter. Also dieses Halten dieses Wertes. Und ich habe das Gefühl, dass das der größte Benefit von dem gesamten Trainingsplan war, in den Kurven durchzutreten, bergab durchzutreten und überhaupt aus diesem, weil das ist schon kein Rumgeeier mehr, also überhaupt also keine leeren Kilometer mehr zu fahren, weil früher war so für mich so eine Einheit Grundlagenausdauer so im Kopf, naja, und dann war das oft nur Puls 100 und war Spazierenfahren. Ich bin gar nicht in den Grundlagenausdauerbereich reingekommen. Also der umgekehrte Weg. Nicht über Pacen, sondern überhaupt zu sagen, okay, ich komme überhaupt erstmal in den Bereich rein und wie halte ich den für 20 Minuten oder eine Stunde? Also Grundlagenausdauer bedeutet ja auch, das muss ich eine Stunde halten, in Anführungsstrichen.
Länger.
Ne? Oder also, noch länger, je nachdem, was der Plan gerade hergibt und die Zeit hergibt.
Ja, also der ich nehme mal eins vorweg, bei mir ist, egal was ich vorne im Cockpit habe, das größte Datenfeld ist immer die Wattanzeige. Es gibt keinen anderen Wert, der so wichtig
genau.
ist.
Genau, das ist auch der erste Wert, das hat sich auch verschoben. Ist das dann, welchen nimmst du, 3 Sekunden, 10 Sekunden oder genau den aktuellen?
Also als Tipp würde ich einem Anfänger immer 3 Sekunden empfehlen. Ich habe tatsächlich den aktuellen Wert. Es liegt aber auch, dass ich ein sehr, sehr leicht gleichmäßiges Trittmuster habe. Ja. Also bei mir sind diese Sprünge tatsächlich nicht sehr hoch. Ich würde ansonsten immer erstmal empfehlen, 3 Sekunden Durchschnitt.
Ja, das ist auch mein. Also ich nehme immer die 3 Sekunden, finde ich super.
Ja, aber schön ist, nimm mal nicht 3 Sekunden und versuch dann mal, es hängt auch mit Pedal Smoothness zusammen, das ist der Wert, den ich jetzt gar nicht groß erklärt habe. Man kann halt wirklich auch sich selber ein bisschen trainieren, dass man gleichmäßiger tritt
also
und nicht so riesen Spitzen immer drin
den
sind.
Echten Wattwert nehmen bedeutet, ich muss viel sauberer treten, damit der nicht zickzack macht.
Genau.
Und
nicht so fürchterliche Sprünge.
Spannend, das probiere ich aus. Ja.
Also insofern habe ich inzwischen überall, also tatsächlich selbst bei Swift habe ich auch eingestellt, Wird auch angezeigt, nicht 3 Sekunden, oder?
Bei Zwift kann man gar nichts einstellen, nee, dachte ich.
3 Sekunden, doch, ist auch 3 Sekunden. Bei Zwift habe ich 3 Sekunden, aber bei Garmin und bei Wahoo im Cockpit habe ich immer tatsächlich der absolute Wert und nicht gemittelt über irgendeine Sekundenzahl.
Und was ich noch als wichtiges Feld gelernt habe, ist tatsächlich Rundendurchschnittwatt. Da kommen wir auch gleich zu der Frage, lassen wir da den Null mit einlaufen oder nicht. Weil ich schon wissen will, wenn ich jetzt so ein 3-Minuten-Intervall, das waren dann bei mir schon 320, teilweise später im Sommer sogar mehr Watt, die ich für 3x3 Minuten treten sollte. Da finde ich es auch wichtig, diesen Durchschnittswert zu sehen. Dass ich nicht immer live drauf gucken muss, dass ich vielleicht auch ein bisschen nach dem Gefühl weiß, ich trete jetzt diese Watt und guck halt nicht immer den Live-Wert an. Und der schwankt ja tatsächlich, also das mal 310, mal 320 und dann um zu gucken, dass ich möglichst aber diesen Durchschnitt versuche zu halten. Und da habe ich auch die Nullen mal drin gehabt, mal rausgehabt. Und da kannst du jetzt ja mal einen Tipp geben, was du empfiehlst, ob man die Null mit reinnehmen soll oder nicht. Und dann kann ich mal sagen, wie ich es gemacht habe.
Das ist jetzt, gebe ich ganz offen zu, lange her, dass ich das eingestellt habe. Ich mache grundsätzlich die Wattermittlung ohne Null.
Ja.
Was im Grunde genommen, nein, mit Null, Entschuldigung, mit Null. Ohne Null. Genau, andersrum denken.
Hilfe. Also es geht jetzt
also
darum.
Also es geht genau. Also wenn ich jetzt nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, das jeder versteht. Ich fahre in einer kleinen Gruppe, bin hinten im Windschatten und nehme öfters die Füße hoch und trete gar nicht.
Ja.
Soll diese Zeitphase mit ermittelt werden und in die Durchschnittswerte kommen oder nicht?
Ja.
Wenn ich sage, dass ich mit Null, das heißt, mein Trittsensor sagt eigentlich, der tritt gar nicht, das kann ja auch sein, bergunter trete ich nicht, soll das in den durchschnittlichen Wattwert mit reingehen, diese Zeitspanne, oder soll es nicht mit reingehen? Das ist ja die Frage
dahinter. Genau.
Und da sage ich, in dem Moment, wo ich nicht trete, möchte ich die Werte nicht in die Durchschnittswerte haben. Weil das sind einfach Zeiten, die sind für mich dann tatsächlich auch Trainings, ist keine Trainingseffektivität, die ich da habe. Ich trainiere eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich möchte wissen, wenn ich trete, jetzt sieht man bei mir allerdings auch in den Mustern wirklich, ich habe gar nicht so große, also gerade wenn ich jetzt mal bestimmte Sachen trainiere, habe ich auch gar nicht so große Sprünge drin oder es gibt gar nicht so viele Phasen, wo ich nicht trete. Selbst wenn ich hinten mal im Windschatten bin, versuche ich eigentlich auch weiter zu treten. Genau aus dem Bewusstsein, dass ich keine leeren Kilometer haben möchte. Das kommt noch dazu. Aber grundsätzlich muss sich jeder überlegen. Es ist natürlich immer das Gemeine, wenn die Leute dann hinterher vergleichen und einen Durchschnittswattwert nehmen, und der völlig unterschiedlich ist und dabei sind beide das gleiche gefahren, vielleicht in der gleichen Gruppe und haben auch das gleiche Körpergewicht, dann muss die erste Frage mal kommen, ermittelst du mit Null oder ohne?
Ja, ja, genau.
Weil da kann eine Riesendifferenz entstehen.
Ja, ja.
Viel wichtiger als das, mit Null oder ohne Null, ist für mich aber sowieso ein anderer Wert. Für mich interessiert eigentlich fast nie der Durchschnittswattwert. Ich gucke immer auf den NP-Wert. Also wenn ich zu Ende trainiert habe und habe die Werte sind übermittelt, dann gibt es natürlich für die Trainingseinheit, das Rennen oder wie auch immer, einen Durchschnittswattwert. Das ist ein Wert, mit dem kann man arbeiten, das kann man aber auch lassen. So sage ich das immer. Mich interessiert der Normalized Power Wert, das ist der NP-Wert. Was ist der Normalized Power? Dahinter verbirgt sich ein ziemlich aufwendiger Algorithmus. Den kann ich nicht erklären.
Den auch jeder anders interpretiert, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, die Interpretation ist, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Also die Formel steht ja auch, die ist auch in dem Buch.
Ja, ja, aber Strava zeigt die gewichtete Leistung. Also das deutsche Wort ist wohl gewichtete Leistung. Normalized Power hat ja auch so ein kleines Marken-R sogar dran.
Ja, richtig.
Und es ist aber so, dass Wahoo, Garmin, Zwift und sonst wie, egal wo man guckt, ist der Wert anders. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Wahoo eine Normalized Power und bei Strava eine andere.
Okay, wow. Also was ist Normalized Power? Erklären wir vielleicht erstmal, was ist Normalized Power? Und ich finde, die einfachste Form, Normalized Power zu erklären, ist folgendes. Wir sind jetzt in Hannover, wir beide beschließen gleich nach Braunschweig mit dem Rad zu fahren. Jetzt mal angenommen, wir würden das gleiche wiegen, würden die gleiche Aerodynamik haben etc. Und du fährst, hackst immer an jeder Welle rein, wie ein Bekloppter, und brauchst, keine Ahnung, das sind 60 Kilometer, sagen wir mal, fährst mit einem 30er Schnitt, machen wir eine einfache 2 Stunden. während ich gar nicht reinhacke und ganz sauber einen Wattwert durchtrete und auch 2 Stunden brauche. Mhm. Was wird der Unterschied sein? Wir haben beide 2 Stunden gebraucht. Der Wattwert dürfte eigentlich, wenn wir komplett gleiche Voraussetzungen haben, müsste ja der gleiche sein. Der Normalized Power Wert aber nicht. Mhm. Und das liegt daran, dass du halt an jeder Welle reingehackt hast. Das heißt, der Normalized Power Wert. Und du bist natürlich auch kaputter. Das muss man jetzt noch dazu sagen. Und deswegen ist auch der Normalized Power Wert eigentlich der interessantere, weil der anzeigt, was haben wir denn wirklich körperlich an Leistung auch reingebracht. Ich sage immer, beim Normalized Power Wert sind die Körner mit eingerechnet. Mhm. Und wenn du viele Körner verschießt, weil du viele Attacken gefahren bist oder jede Welle mit Schwung genommen hast oder, ist natürlich der Normalized Power Wert entsprechend höher. Und daran kann ich eher ermessen, und wir kommen ja gleich zu weiteren Auswertungstools, zum Beispiel der IF-Wert ist der Intensity-Faktor. Mhm. Da wird nicht der Watt-Wert genommen, sondern der Normalized-Power-Wert. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Das heißt, es gibt ja zwei Werte, die ein System dir hinterher anzeigen kann. Gerade auch da wieder für Hobbyfahrer finde ich eine extrem große Hilfe. Das eine ist der IF-Wert, Intensity-Faktor. Da wird der Normalized-Power-Wert geteilt durch den FTP-Wert, wenn ich einen hinterlegt habe. Mhm. Da ist natürlich jetzt eine große Hilfe, wenn da mal eine 1,5 steht oder 1,1 oder 1,05, weiß ich schon mal, dass mein FTP eigentlich nicht passen kann. Da muss ich dann nochmal genauer reinschauen.
Weil so, 1,5 über dem FTP schafft man nicht.
Ne? Genau. Ja, also das sind so, will ich jetzt gar
also
nicht
viel zu weit. Nochmal in Ruhe. Jetzt, also Intensity Faktor.
Lass uns einmal kurz zurück. Also, was nochmal ganz wichtig ist, der Wattwert ist wirklich der Wattwert.
Genau, weil ich bin nämlich auch über die, ich bin auch immer
berechnet.
Ich bin auch immer noch nicht von den Nullwerten weg.
Okay, kommen wir da gleich auch nochmal zu. Aber der Normalized Power berechnet halt tatsächlich, wie dieses Beispiel, wir sind beide in 2 Stunden nach Braunschweig gefahren, exakt die gleiche Zeit, exakt die gleiche Strecke, nur du bist mal langsam, mal schnell und ich bin gleichmäßig gefahren. So, und deine Erschöpfung wird höher sein als meine.
Ja.
Beim gleichen Trainingszustand. Genau. So, und das zeigt dir der Normalized Power Wert an. Deswegen ist für mich der Normalized Power Wert wichtig. Und natürlich, wenn ich gleichmäßig fahre über die ganze Zeit hinweg, ist der Normalized Power Wert gleich dem Wattwert. Also je mehr Intervalle ich einbaue, je mehr ich auf mal irgendwie starke Windpassagen habe, wo ich gegenhalte, weil ich die Geschwindigkeit beibehalten will und diese ganzen Einflüsse. Die spiegeln sich dann im Normalized Power Wert wieder, woraus ich dann aber eben auch den Wert wie den IF-Wert oder kommen wir gleich dann noch zu den TSS-Wert mir anschaue.
Also ich glaube tatsächlich, dass es in meinem Fall für mich persönlich witzigerweise alle Werte eine Bedeutung haben. Interessanterweise bin ich mit diesem Null raus, habe ich früher gemacht, das gebe ich hier ganz offen zu, sieht ja viel besser aus.
Du am hast Ende,
höhere Werte. Ich habe ja höhere Werte, weil ich die Nullen rausgerechnet habe und weil ich bergab auch nicht getreten habe und ich hatte sowieso keinen Trainingsplan und ich wollte auch wissen, wenn ich getreten habe, was war der Durchschnitt. Normalized Power fand ich auch super spannend, weil der natürlich immer höher war. Ich war nämlich die Bergziege und hatte Bock, berghoch zu fahren und bergrunter habe ich es laufen lassen. Hast du natürlich immer eine schöne hohe Normalized Power bei so einer Fahrt. Ja. War aber auch interessant, weil ich dadurch ohne FTPs oder irgendwas wissen, wusste ich, das ist mein Tempo, mit dem ich gut berghoch fahren kann. Mhm. Ne? Da Normalized Power ist gleich das, was ich vielleicht auf dem Tacho habe, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Jetzt komme ich zu den Nullwerten, weil das war ja noch die Antwort, die ich hier schuldig bin. Warum habe ich mich jetzt wie entschieden, die Nullwerte anzuzeigen? Mhm. Und das hat angefangen mit meinem Intervalltraining jetzt, wo ich sage, heute nehme ich die Nullwerte deshalb raus, weil ich, und deswegen lasse ich mir auch das durchschnittliche Feld anzeigen, während ich mein Intervalltraining habe. Ich habe zwar eine tolle Trainingsstrecke, aber manchmal kommt ein blöder Trecker und dann stehe ich da und muss warten, bis der vorbeigefahren ist. Oder ich habe eine Ampeln habe ich zum Glück nicht, aber ich habe auch viel rechts rum, dass ich nicht dass ich irgendwie abbiegen kann, aber manchmal stehst du doch da. Und dann ist es für meinen Kopf wichtig, dass dieser durchschnittliche Datenwert, dass der trotzdem halbwegs passt, dass ich in meinen 10, wenn ich sagen wir mal 20 Minuten Schwelle fahren soll, dass da am Ende auch wirklich mein Schwellenwert steht oder ich möglichst diesen Schwellenwert im Durchschnitt gefahren bin, aber dieses kurze Leerlaufding oder da, wo ich dann doch mal rausnehmen musste, weil vielleicht ein Auto vor mir ist, dass das sozusagen rausgerechnet wird, dass ich einfach einen Tick präziser bin.
Da musst du aber vorsichtig sein, weil zwei Sachen. Stehst du, wenn du ein Auto hold hast, also bei mir ist eingestellt,
ja, aber der braucht zu lange.
Unter 5 km/h wird
genau,
automatisch,
oder Auto,
7 km/h
das geht,
ich eingestellt, wird automatisch gestoppt. Das heißt, alles, was ich unter 7 km/h fahre, wird gar nicht mit einberechnet in die Statistik. Ja. Und das Zweite ist natürlich, wenn du rausnimmst, rausnehmen alleine würde das ja gar nicht beeinhalten. Rausnehmen muss wirklich heißen, du trittst nicht mehr.
Genau,
weil in dem Moment, wo der
Trittsensor
erkennt.
Das geht bei 20 Minuten Intervalltraining, bei mir um 15 Sekunden, die ich vielleicht nicht treten konnte. Okay. Weil tatsächlich eine Kurve ist, die du nicht durchtreten kannst.
Ja, wo du bist kurz aber sehr genau mit den Werten.
Jung, und dann habe ich halt wirklich, ja, aber witzigerweise, wenn du die Null einrechnest und du hast ein Intervalltraining von 3 Minuten, dann sind vielleicht 5 Sekunden nicht treten, die nehmen dir 10 oder 15, die machen dein Datenfeld um 15 Watt niedriger und du vom Kopf, alleine vom Kopf, ich weiß das denn zwar, aber das ist halt nicht schön.
Ja, okay.
Und das heißt, du kommst da mehr in Präzision rein. Das finde ich ganz interessant.
Wichtig für die Hörer ist zu wissen, dass man bewusst sich entscheiden kann, will man mit Null oder ohne Null, wird meist vorne dann am Garmin kann man es eben einstellen, wie soll das Ganze ermittelt werden. In den Menüs findet man das, kann man auch mal googeln, findet man dann auch ganz schnell irgendwie eine Bedienungsanleitung dazu. Und das muss man eben beachten und häufig ist halt, ein Fahrer fährt mit Null werden, einer ohne Nullwerte und dann vergleichen die ihre Werte und sagen, passt ja.
Ja, aber nicht. Wenn man dann.
Und schon hast du natürlich die Diskrepanz.
Und dass diese mit Null, ohne Null Nummer, die ist dann auch nur in meinem Garmin oder im Wahoo gespeichert. Ja. Und auf Strava, da sehe ich dann die Gesamtfahrt.
Okay.
Da steht dann 220 Watt für die gesamte Stunde, die ich vielleicht gefahren bin.
Ja.
Das heißt, den Wert verliere ich auch nicht, wenn ich die Null rausnehme. Das heißt, den kriege ich spätestens bei Strava, kriege ich dann den nackten Wert, der dann wieder vergleichbar ist. Also es ist ganz interessant. So ist es tatsächlich so, dass ich alle drei Werte irgendwie so ganz spannend finde eigentlich.
Ja, wenn wir nochmal die Werte nehmen, insgesamt, was gibt es? Ich habe ja eben schon gesagt, IF, Intensity Factor, das ist halt nur der Normalized Power Wert der gesamten Trainingseinheit.
Also den nutzt du den?
Durch FTP, nein.
Okay.
Mich interessiert einzig und alleine, wenn ich es nicht selber einschätzen kann, meistens liege ich sowieso genau in dem Bereich, was mir auch der Wert sagt. Ich nutze den TSS, weil der viel…
den habe ich noch nie verstanden.
Das ist im Grunde genommen der IF mit einer Zeitkomponente. Also der IF zeigt ja an, wie intensiv das war, aber nicht, hat die Zeit ja nicht. Das kann ja auch, du kannst einen IF-Wert haben und bist nur 10 Minuten gefahren oder kannst einen IF-Wert haben und bist 7 Stunden unterwegs gewesen. So. Und das Entscheidende ist, der TSS-Wert, der berechnet die Zeit mit ein. Und das ist, ich sage ganz offen, für Hobbyathleten eine Riesenhilfe. Es gibt die Werte im Grunde genommen 105, jetzt muss ich glaube ich lügen, das ist 150 bis 250, habe ich mir irgendwo was aufgeschrieben?
Also ich habe es hier.
Also ich sag mal, kleiner
als 150 bis 300, 300 bis 450, 450 plus habe ich
genau, gestellt. Und aus diesen Werten kann ich ableiten, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wie lange meine Erholungszeit ist. So, und da würde ich manchen Athleten und mancher Athletin zum Beispiel in den Trainingslagern immer stark empfehlen, da mal drauf zu schauen. Dann würde das Training noch viel effektiver laufen, weil oftmals tatsächlich in den Trainingslagern Übertraining stattfindet. Da habe ich dann eine 350 stehen im TSS-Wert und nächsten Tag, weil ich wieder richtig Lust habe, die Sonne scheint, während es in Deutschland noch grau ist und minusgrade, dann sage ich natürlich, nee, jetzt das nutze ich auch noch und trainiere wieder drauf. Und das sind Werte, die tatsächlich sehr, sehr gut sind. Heute ist es ja sogar so, ich weiß nicht, ob es alle Geräte machen, bei meinem Garmin ist es so, dass wenn ich die Einheit abschließe, sagt der sogar schon, wie viele Stunden Erholungszeit ich brauche.
Ja, ja, ja.
Ich habe das ganz bewusst mal mit den TSS-Werten verglichen. Es gibt Abweichungen, aber die sind nicht riesig. Also ich sage mal, als Anhaltswert, es geht ja hier wirklich jetzt auch um die Hobbyfahrerinnen, Hobbyathletinnen und Athleten, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anhaltswert. Weil
ja, aber jetzt mal präzise, wenn ich jetzt TSS kleiner als 150 habe, wie viele Stunden und größer als 450?
Unter 150 mache ich gar nichts, da kann ich abends
nicht. Aber erstens, Weißt du die Formel vom TSS, was dahinter steckt?
Oh, das wusste ich, aber das kriege ich jetzt nicht raus. Wie gesagt, das ist im Grunde genommen der IF-Wert mit der Zeitkomponente verknüpft. Ich kriege die Formel nicht im
Kopf. Das heißt, je länger ich fahre, desto höher der TSS schon mal, auch wenn ich nicht so intensiv fahre. Klar. Wenn ich kurz intensiv fahre, geht der aber trotzdem hoch wahrscheinlich.
Kurz intensiv ist, ich sag mal, wenn du eine halbe Stunde intensiv fährst, brauchst du dich nicht 2 Tage erholen.
Nee, das ist klar, aber jetzt geht es um den TSS-Wert. Das heißt, der TSS-Wert hat 2 Komponenten. Das heißt, wenn ich jetzt einen hohen IF habe und den kurz fahre, ist ja trotzdem vielleicht der TSS-Wert höher, als wenn ich einen niedrigen IF fahre. Also dann ist die Zeitkomponente vielleicht ja gar nicht so wichtig, aber dann ist der Faktor wichtig. Und je länger ich fahre, desto mehr wächst der sowieso.
Und aufgrund der Zeit.
Zeit. Und ab wann würdest du sagen, ist das ein TSS, wo ich einen Ruhetag brauche? So ab 300 oder?
300, ich glaube, die Wissenschaft sagt 350. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube 350. Ich bin immer so, ab 350 ist mein Wert im Kopf, wo ich sage, nächsten Tag ist
gar nichts oder spazieren
fahren. Höchstens mal Beine auspedalieren, irgendwas in der Form, aber keine Belastung mehr drauf geben,
definitiv. Aber diese Skala, da kann man sich orientieren. Unter 150 ist das alles easy. 150 bis 300 ist wahrscheinlich auch noch so halbwegs easy. Ab 300 wird's dann, hat man eine anstrengende Einheit hinter sich.
Und das sind eben auch Geschichten, wenn man jetzt gerade als Hobbyathlet hat man keinen Trainer oder irgendjemand, der da zur Seite steht und kann sich gar nicht einschätzen. Viele, das ist ja auch immer das große Problem der Übermotivation. Vielleicht neues Rad, neuer Sport, super motiviert, am besten dann noch tolles Wetter draußen. Viele gehen dann sofort ins Übertraining und das ist genau der entscheidende Punkt. Das kann man verhindern, indem man hinterher wirklich mal auf den TSS-Wert guckt.
Okay.
Und das ist ja auch da ist wieder das Gleiche, da ist die Herzfrequenz nicht valide genug. Die Leistung ist wirklich das, was mein Motor, mein Herz-Kardio-Bereich und meine Muskeln in diesen Antriebsstrang gegeben haben. Das ist wirklich die Leistung, die ich gebracht habe. Und das sind schon Geschichten, die dann eben sehr genau auch am Ende passen oder zumindest herangenommen werden können, um mich einzuschätzen, um dann auch zu sagen, nee, jetzt muss ich rausnehmen.
Ja.
Und das sind alleine die paar Werte, sind mir. Und dann gucke ich natürlich tatsächlich immer, hab ich ja schon gesagt, Riesenfreund der Tritteffizienz, wenn der Wert zu niedrig ist. Okay, ich kann dann mit mir völlig im Reinen sein, wenn ich in der Gruppe gefahren bin und das war rumgedaddelt etc. Aber wenn ich für mich selber mal eine intensive Einheit mache, dann erwarte ich von mir selber da schon einen entsprechenden Wert. Aber das kriege ich auch immer hin. Ich bin ich sag mal, die Trittphysiognomie angeht oder mein Trittmuster ist da schon, glaube ich, ganz gut.
Na. Gut, dann habe ich jetzt hier noch einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Was sagst du denn den Gelände-Mountainbikern und Gravelfahrern? Warum brauchen die Wattmessung?
Naja, letzten Endes ist es, wir haben ein paar Beispiele ja schon gehabt. Welche Wattwerte kann ich wie lange treten? Also das ist ja auch Mountainbike und Gravel. Gravel ist jetzt nicht, finde ich, zumindest so ein Riesenunterschied zum Rennrad von der Belastung her. Also da macht es sowieso Sinn. Und im Mountainbike-Bereich, da muss ich natürlich sagen, Downhiller braucht jetzt kein Leistungsmesser. Braucht man nicht drüber reden. Aber ich kenne genügend auch Athleten, die wir schon unterstützt haben, die auch sehr erfolgreich. Ah, wie heißt das Rennen in Südafrika? Fällt mir auch gerade.
Ja, das Mountainbike-Rennen ist bekannt, habe ich den Namen.
6-7 Tage sind die da unterwegs. Sich da zu overpacen ist tödlich. Also genau auch
also
da
wieder. Also die gleichen Benefits.
Da gibt es eher bei den Mountainbikern, sage ich immer, guckt noch genauer, was für Systeme ihr ans Rad schraubt, weil das natürlich immer empfindlich ist. Das sollte was Robustes sein. Da kommen wir eigentlich, das ist eine schöne Überleitung in das Thema, welche Systeme gibt es am Markt?
Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein spannendes Thema und teilweise kontrovers diskutiert. Da haben auch der ein oder andere polarisiert da auch so und findet natürlich sein System am besten, wie es halt so immer ist.
Ich finde, es gibt für jedes System gibt es Pros und Kontras. Ganz ehrlich, das ist eher die Frage, was man will. Ich möchte eine Ergänzung geben und das ist jetzt nur an die ambitionierten Fahrer gerichtet. Weil das ist etwas, das zeigt sich schon aufgrund der Werte, die ich so auch in der Literatur gefunden habe. Es gibt ja, wird ja viel über dieses Sweet Spot Training geredet. Weil man einfach weiß, dass in einem bestimmten Leistungsbereich auch die Energiefreisetzung in den Mitochondrien das heißt in unseren Zellen, das Training wirklich nochmal positiven Einfluss hat. Und das ist gerade dieser Sweet-Spot-Bereich, der ist unterhalb des FTPs. Und das Spannende ist, bei der Herzfrequenz sagt man, das ist irgendwo so zwischen 75 und 85. Hey, 10% Unterschied.
Ja.
Wow, das ist viel. Ne? Und beim Watt-Wert, den Wert, den ich am meisten gefunden habe, ist 88 bis 92.
Prozent vom FTP.
Wie viel ist das genauer? So, und jetzt müssen wir noch zwei Sachen sagen. Die Herzfrequenz an dem Tag kann ja auch noch unterschiedlich sein. Wir haben ja auch schon gesagt, Nervosität etc. oder bei der Frau der Zyklus etc. 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 Also insofern, wer wirklich jetzt in diesem Bereich Sweet Spot trainieren will, ohne Leistungsmesser, aus meiner Sicht nicht sinnvoll möglich oder nicht genau genug möglich. Also das ist für die Ambitionierten natürlich auch nochmal ein ganz deutlicher.
Ist das schon das Schwellentraining? Ja, noch nicht ganz, ne?
Sweet Spot ist jetzt nicht das Schwellentraining. Also das Schwellentraining gibt es ja auch nochmal. Ja, Sweet Spot ist wirklich, wo man rausgefunden hat, dass das eben in den Mitochondrien selber, also in den Zellen selber nochmal eine sehr positive Auswirkung hat. Und gerade auch, ich sage mal, ich weiß gar nicht, wer das war. Das ist ein Sportwissenschaftler, ich komme nicht auf den Namen. Spannend ist ein Sweet Spot, Training, wenn du nicht viel Zeit hast. Einfach wirklich dann in dem Bereich, weil du wirklich sehr effektiv trainierst und ohne dich komplett zu verausgaben. Also das ist, ne, du musst auch gar nicht über die Schwelle drüber etc. Also insofern.
Das ist dann wahrscheinlich ein Tick unter dem Schwellentraining. Das ist ein
Tick unter dem, ja.
Spannend.
Also, ja, wobei Schwellentraining, also ich habe da unterschiedliche Versionen schon zugehört, bin ich jetzt aber auch nicht auf dem Laufenden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Gut, ja, kommen wir zu den Systemen am Markt. Also ich finde, klar, also ich würde... Oder was du sagst, kontrovers. Ich finde eigentlich, ist es nicht kontrovers, weil tatsächlich jedes System, das ich kenne, hat Vorteile und jedes System hat auch seine Nachteile. Und am Ende muss jeder und jede für sich entscheiden, was ist denn für mich das geeignete System. Und fangen wir vielleicht mit den Mountainbikern an. Wenn ich Mountainbiker wäre, Cross-Country meinetwegen, ich würde mir zum Beispiel, obwohl ich ansonsten sind das wirklich keine schlechten Systeme, kein Pedalsystem holen. Warum? Empfindlich. Sturz. Also das ist der entscheidende Punkt. Da würde ich immer auf ein System setzen, auf ein Spider-System oder auf einen, was im Innenlager ist oder in der Kurbel. Okay. Weil die Chance bei einem Sturz, dass mir mein Powermeter nicht kaputt geht, ist deutlich höher als beim Pedal, weil man knallt immer auf einer Seite. So, also, ne, das ist, und das will ich damit sagen, Pro und Contra. So, und es gibt, das Pedal hat einen riesen Vorteil. Habe ich 5 Räder, brauche ich nur ein Leistungsmesser. Nämlich Einsatzpedalen. Die kann ich mir innerhalb von kürzester Zeit mit einem Imbus oder einem 15er Maul kurz umschrauben.
Das ist ein riesen
Pro. Und insofern muss man, glaube ich, eher abwägen, was ist für mich das richtige System. Und das ist, glaube ich, bei jedem Konsumenten oder jedem Athleten oder Athletin auch unterschiedlich. Und grundsätzlich gibt es, fangen wir vielleicht einfach mal an, es gibt, und ich finde, da hat es SRM verdient, SRM als der Pionier sozusagen, die haben halt ein Spider-System. Was ist ein Spider? Spider ist die Verbindung letzten Endes zwischen dem Kurbelarm und dem Innenlager. So muss man es vielleicht ausdrücken. Also da werden die Kettenblätter, am Spider werden eigentlich auch die Kettenblätter montiert. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie messe ich überhaupt eine Leistung? Normalerweise sind das über Dehnmessstreifen. Das heißt, ein Material dehnt sich, wenn Leistung eingebracht wird. Und auch am Spider wird natürlich, findet eine Dehnung statt. Zumindest, ich bin jetzt nicht der absolute Technik-Freak, aber ich meine, auch da geht es nur über Dehnmessstreifen. Und das wird eben gemessen und dann elektronisch aufbereitet und per Funk ans Cockpit weitergeschickt, um das mal so auszudrücken. Vorteil beim Spider definitiv, jetzt anders als bei den Pedalen. Ich glaube tatsächlich wenig sturzanfällig, also deutlich weniger sturzanfällig als ein Pedalsystem. Ein Nachteil ist natürlich tatsächlich, das ist der Vorteil der Pedalen, ich kann es nicht so schnell umschrauben. Das ist schon ein bisschen mehr Schraubearbeit. Zweiter Nachteil aus meiner Sicht, es gibt nicht wirklich eine sauber ermittelte Links-Rechts-Trennung. Die kann ich bei Pedalen natürlich haben.
Ja.
Wer also Disbalancen hat, vielleicht mit der Hüfte Probleme hat und so weiter und so fort, ist dann wieder mit so einem System, das eben links und rechts getrennt ermitteln kann, natürlich deutlich im Vorteil. Spider ist natürlich dann auch von der Kompatibilität auf ein bestimmtes Kurbelsystem, muss man eben gucken, dass das passt. Also auch eine gewisse Limitierung gibt es dort. Das ist das die eine Möglichkeit, wo ich den Wattwert abnehme oder die Leistung im Grunde genommen ermitteln kann. Die zweite, bleiben wir vielleicht einfach, weil es jetzt nah dran ist, ist das Innenlager. Rein in der Innenlager-Geschichte das zu messen, weil klar, natürlich gibt es auch im Innenlager dann sozusagen die Möglichkeit, den Messstreifen anzubringen und das zu ermitteln. Vorteil ohne Wenn und Aber, ich glaube gar nicht sturzanfällig, würde ich jetzt mal sagen, weil es komplett verschwunden ist für äußere, ich nenne es jetzt mal Gewalteinwirkung. Das Innenlager alleine erlaubt natürlich keine getrennte Links-Rechts-Messung, kenne ich jedenfalls kein System, was das kann. Innenlagerachse, musste man ja eigentlich sagen. Mhm. Innenlager alleine ist es ja auch nicht.
Ja, diese Achse. Genau.
Achse, ganz genau. Und dann gibt es Kurbelarme. Kurbelarme aus meiner Sicht natürlich tatsächlich auch da wieder die Möglichkeit, man kann zweiseitig messen. Es ist mit Sicherheit, bis eine Kurbel mal was abkriegt beim Sturz, muss das schon ein richtig böser Sturz sein. Es hat auch da mit Sicherheit eine höhere, sag ich mal, Wertbeständigkeit. Als ein Pedalsystem. Auch da gibt es natürlich dann getrennte Systeme, links und rechts, auch den Vorteil gegenüber dem Spider eben links und rechts getrennt zu ermitteln. Aber natürlich auch, es muss, wenn ich das jetzt auf ein anderes Rad wechseln will, dauert es etwas länger. Gar keine Frage. Bleiben wir mal ganz kurz bei Rode. Rode hat ja tatsächlich selbst im Rennradbereich das auf Direct Mount umgebaut. Auch für Rennrad und Gravel und Triathlon. Das ist natürlich ein Vorteil. Ein Imbus, das ist alles. Also man muss da jetzt nicht so viel schrauben, aber nichtsdestotrotz. Bei allen Systemen.
Rotor ist auch kurbelarmbasiert, ne? Oder Spider, beides, ne?
Alles. Wir bieten nur Innenlager an, also nur Achssystem an. Wir bieten Achs- und Kurbelarm. Das ist dann die Two-in-Power, die sozusagen getrennt ermittelt, und wir bieten Spider an. Was wir nicht anbieten, ist ein Pedalsystem. Mm. Also wir haben die anderen drei Systeme, aber nicht die Pedalsysteme. Beim Pedalsystem vielleicht noch dazu geschickt, wichtig ist, wenn die Werte genau sind. Ich glaube, das ist heute immer noch so. Damals war es so, vielleicht bin ich da nicht mehr ganz auf dem Laufenden, deswegen mal mit einem Fragezeichen versehen. Wenn man sehr genaue Werte hat, ist man schon darauf angewiesen, die Pedalsysteme mit einem Drehmomentschlüssel festzuziehen.
Also ja, es ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, glaube ich, bei den Garmin und Asioma und so weiter.
Ganz neuen Generationen.
Ich glaube, da muss man nicht mehr so, und da bei den ersten Garmin war ja auch immer noch so ein komisches Ding da mit dran, das ist auch alles weg. Also die sind schon ganz gut geworden. Trotzdem glaube ich, was Kalibrierung angeht, ist immer noch mehr Fehleranfälligkeit, trotzdem insgesamt. Ja. Ne? Aber eigentlich viele, die ich kenne, also wir verkaufen das ja alles. Wir verkaufen Rotor, das könnt ihr jetzt bei uns auf der Webseite vielleicht nicht sofort alles klicken, weil es viele, viele Teile sind, aber wir bauen es hier an Kundenfahrräder dran. Dann gibt es natürlich von den Herstellern selber, Quark und Shimano liefern das ja jetzt mit aus, also SRAM und Shimano liefern sowas ja teilweise serienmäßig mit aus. Viele, viele Kunden, die Pedalen auch nehmen, insbesondere seitdem es jetzt fürs Gravel insbesondere ja auch SPD-Pedalen gibt von Garmin. Das sind so Sachen, die auch sehr beliebt sind. Und wie du schon sagst, ganz, ganz schwierig, da jetzt verallgemeinern zu sagen, ja, das musst du kaufen. Also das ist immer hier im individuellen Gespräch. Und wie gesagt, wenn da jetzt der eine oder andere sagt, er möchte nachrüsten, dann ist in meinen Augen tatsächlich, sind so meine persönlichen Favoriten, deswegen bieten wir es hier ja auch an, ist tatsächlich entweder eine Pedale, so die einfachste Lösung, ohne, das kann er sich klicken, sogar selber ranschrauben, im Idealfall der Kunde. Und das zweite ist dann tatsächlich, da kommt dann wieder Rotor ins Spiel, wo ich sage, ja, das ist so das Aftermarket-System, was ich sehr, 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 sehr cool finde.
Universell
und bin ich selber damals schon gefahren, als Wattmessung noch kaum einer hatte, wo ich gesagt habe, zuverlässig, keine Fehler gehabt und so weiter. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und so wählen wir ja unser Sortiment hier auch aus. Da gibt's, und auch die muss man nennen, da gibt's auch noch ein Stages, wo man für ganz wenig Geld so einen kleinen Kurbelarm kaufen kann. Bin ich auch mal gefahren. War damals zumindest so, das war die Zeit, wo ich mal 2000 Watt getreten bin.
Sehe ich deinen Meinen nicht an.
Nee, da war das, war, die hatten damals zumindest Genauigkeitsprobleme oder da hatten die mal Ausreißer. Ich glaube, das werden sie sicherlich auch heute im Griff haben. Das ist auch schon wieder 5 oder 10 Jahre her. Wie gesagt, das war es ist für alles irgendwie was Cooles da. Und oft ist es, und das muss ich aber auch sagen, und das ist wahrscheinlich, das auch im Markt spürbar, es ist, wenn dann einer eine SRAM-Gruppe kauft, die klickt da mal eben den Powermeter mit, was wahrscheinlich sogar eine der günstigsten Varianten ist für einen eingebauten Powermeter, wo man sagt, ja gut, SRAM wird gleich mitgenommen. Das ist natürlich für jemanden wie Rotor oder Stages vielleicht sogar ein bisschen problematisch, weil die Kunden schon gleich die Powermeter mit ausgeliefert werden. Das heißt, diese Nachrüstung spielt ja dann vielleicht gar keine Rolle mehr. Also es ist ein spannender Markt für uns auch. Und jedes System heutzutage, glaube ich, kann man fahren. Ich glaube, alle machen ihren Job ganz gut. Und dann ist es wirklich diese individuelle Präferenz, wo man sagt, okay, rechts, links finde ich tatsächlich auch wichtig, die Balance rauszufinden, Effizienz. Da muss ich jetzt mal gucken, ob meine Powermeter an meinen Rädern das überhaupt hinkriegen. Bei den Pedalen weiß ich zum Beispiel, dass das ist ja auch wieder ein Argument für Pedale, die dann teilweise bei Garmin auch wirklich nochmal mit diesen Cycling Dynamics auch ganz coole Daten liefert. Das ist auch ganz cool. Rotor finde ich auch sehr nerdig. Da, wie gesagt, das Video haben wir mal gemacht, wo dann wirklich mit den ovalen Kettenblättern, wo dann wirklich Sachen ermittelt werden, was sonst kein anderer gemacht. Also da ist auch sicherlich eine Nische, die Rotor bedient, die kein anderer bedient, die ich auch ganz spannend finde.
Ja, auch den Spin, den man, ja, selbst wenn man keine ovalen Kettenblätter, sich einfach mal anschauen, habe ich eigene oder bringe ich negative Energie tatsächlich in den Antriebsstangen. Ja. Das ist ja auch spannend. Gibt es eine Masse Möglichkeiten. Ich glaube, was du mit den 2000 Watt gesagt hast, was glaube ich auch alle verstehen müssen, es gibt immer, wir haben auch öfters Anrufe gekriegt, boah, ich habe noch ein anderes Rad, da ist das der und der Powermeter dran und die Werte sind irgendwie nicht ganz, welcher Wert stimmt denn? Ja, das ist extrem schwierig zu beantworten, weil man muss sich vorstellen, diese 2000 Watt hätten wir dir...
Also wie gesagt, das war ein Messfehler, ich hoffe, die Ironie hat jemand verstanden hier.
Ja, okay, aber das ist an sich wird das noch nicht mal ein Messfehler gewesen sein, sondern es ist ein Softwarefehler, der das nicht rausgefiltert hat.
Das kann sein, weil, ja.
Das kann gut sein, dass du kurz über ein Schlagloch gefahren bist und dieser kurze Moment mit deinem Körpergewicht noch zusätzlich hat diese 2000 Watt mal kurz entstehen lassen. Nur die Software, man muss sich wirklich vorstellen, dass diese Wattwerte müssen komplett alle ausgefiltert werden. So, und jetzt, wo setzt welcher Filter
wie an? Der Algorithmus.
Und das ist der entscheidende Punkt. Also einerseits haben wir natürlich unterschiedliche Filter und unterschiedliche Programme. Die Hersteller werden da unterschiedliche Methoden haben. Und dann dürfen wir noch etwas nicht vergessen. Das ist auch Diskussionen, die wir schon hatten, wenn dann jemand beim Zyklus 2 Wattwerte hat und sagt, die müssen genauso wie die beim Rotor oder beim Garmin-Pedal sein. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil zum Beispiel der Zyklus 2 misst ja hinten schon direkt am Kranz. Also im Grunde genommen, ich nehme ja das Hinterrad raus und spanne das
Zyklus
Rad rein.
Zyklus 2 kenne ich gar nicht, ist auch eine Wattmessung.
Nein, das ist Zyklus 2, ist das, was viele Labore stehen haben, also Institute stehen haben, wo du deine Leistungsdiagnostik
machst. Ach, okay.
Und der ist halt, man sagt, sehr, sehr genau. Jetzt ist sehr genau wird er mit Sicherheit von der Software und von den Ermitteln der Werte sein. Aber der nimmt den Wattwert, oder nicht den Wattwert, der nimmt die Leistung an einem anderen Punkt ab. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, zwischen hinten und der Kurbel ist alleine eine Kette.
Aber das wird ja wahrscheinlich algorithmusmäßig alles ausgeglättet werden.
Nee, das klar. Also Watt wird, die Leistung wird dort ermittelt, wo sie abgenommen wird.
Dann wird nicht geglättet.
Weil wir wissen ja auch zum Beispiel, wir wissen es bei den Sportautos, die dann mal auf den Leistungsprüfstand gehen, dass man einerseits eine PS-Zahl oder KW-Zahl ermittelt, so viel hat das Auto. Es wird aber ein zweiter Wert ermittelt. Was kommt hinten eigentlich an der Antriebsachse noch an?
Okay.
Und dazwischen ist Verschleiß. Verschleiß ist der falsche Ausdruck. Aber es ist
einfach Energieverlust.
Ganz Verlust, genau, Energieverlust. Und selbst das haben wir natürlich auch bei einem Fahrrad, dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja.
Das bleibt gar nicht aus. Also insofern gibt es auch da schon kleine Differenzen.
Ist es nicht auch so, dass unterschiedliche Wattsysteme unterschiedliche Wattwerte anzeigen? Das, die sind doch auch
eigentlich
nicht.
Eigentlich darf es ja nicht sein. Also ich sag mal, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich am Spider messe oder am Korbel, da darf keine große Abweichung sein.
Okay. Das muss also schon die sollten schon vergleichbar sein. Vergleichbar. Früher war das so, dass die Werte dann schon, als es in den Anfangszeiten, da waren die, ich glaube, heute müssten sie vergleichbar sein.
Das ist ja immer genauer geworden. Man sieht es jetzt auch bei den Heimtrainern, wenn man die kauft. Da ist ja auch in den Datenblättern steht ja auch drin, was ist die Abweichung. Alleine bei Explova, die wir mal vertrieben haben, das ist eine Tochterfirma von Acer Computers, da ist jetzt der neue Nova V, heißt der glaube ich, gegenüber Nova S hat halt nochmal, ich glaube nur noch plus 1,5% Abweichung beim
Backbett. Plus minus,
also
genau.
Ja. Plus minus und früher waren es 3, also man sieht, das wird immer genauer, klar.
Genau.
Die lernen alle immer was dazu und das ist natürlich bei den Wattwerten auch, bei den Leistungen.
Ja, das ist ja bei den Indoor-Trainern tatsächlich glaube ich, bei den hochwertigeren wird der Wert meistens auch ein bisschen kleiner, teilweise plus minus 1%, glaube ich, jetzt bei Varo Kicker und so. Das ist schon, das ist ja tatsächlich der dritte oder einer der nächsten Leistungsmesser ist ja der Indoor-Trainer.
Ja.
Damit kann man ja vielleicht auch schon mal anfangen und sich da alles, was ihr heute gehört habt, könnt ihr da schon mal umsetzen, mehr oder weniger. Jetzt gerade im Winter ist ja auch die beste Zeit dafür und könnt euch dann entscheiden, nehme ich sowas vielleicht dann im Frühjahr mal in Angriff, das mit auf die Straße zu nehmen und dann habt ihr natürlich in uns hier einen guten Ansprechpartner und in Rotor einen guten Ansprechpartner, aber auch viele andere Marken.
Definitiv.
Deswegen, also das ist so.
Apropos Frühjahr, ich kann ja auch mal was in eigener Sache sagen, oder?
Ja.
Ich bin gerade noch auch mit jemandem zusammen überlegen, ob wir nicht so eine neue Radsportgruppe ins Leben rufen. Kreis Braunschweig-Wolfenbüttel. Wenn da Hörer irgendwie Interesse haben und ich lege jetzt eine Betonung auf, miteinander fahren und nicht gegeneinander fahren, dann kann Ingo vielleicht unter diesem Podcast einfach mal eine E-Mail-Adresse setzen.
Na, meine E-Mail-Adresse für den Podcast, die allgemeine, ist immer podcast@enjoyyourbike.com.
Okay.
Gerne da hinschreiben, dann leite ich dir das weiter.
Ja.
Okay, wenn man nicht Lust hat, da direkt immer öffentlich gleich zu kommentieren.
Ja. Genau. Also wer Interesse hat und aus dem Raum Braunschweig-Wolfenbüttel kommt, ich sage mal, man sollte schon in der Lage sein, so ich sag mal im Harzvorland irgendwie auch 28 km/h im Schnitt mal zu fahren in der Trainingseinheit, um mal so eine Grenze zu sagen. Und der Rest findet sich dann in dem Miteinanderfahren. Aber da gibt es jetzt einige, die auch gesagt haben, sie sind da am Suchen. Einer hat mich auch ganz explizit gefragt und vielleicht kann man tatsächlich da mal eine schöne Gruppe zusammenstellen, die Lust hat.
Ja.
Da was gemacht.
Ja, du kannst hier in unseren Erlebnis statt Ergebnisverein eintreten. Vielleicht ergibt sich da was.
Ja,
wir haben so regionale Gruppen, wo sich auch viele verabreden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Braunschweig, Wolfsburg da die Ecke besetzt ist. Aber da können wir nach der Sendung nochmal drüber sprechen. Ja. Das ist vielleicht auch ganz spannend.
Sehr schön. Gut.
Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Quatsch erzählt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel da draußen gelernt.
Vor allen Dingen die Angst davor, dass Leistungsmesser nur was für ambitionierte Leistungssportler oder Profis ist.
Ich glaube, dass du, als du damit mal angefangen hattest, musstest du, glaube ich, noch viel, viel mehr Pionierarbeit leisten, als wir heute mit unserem Podcast, weil sicherlich da, ich sehe es ja hier auch, wie viele Räder rausgehen mit Wattmessung, auch bei Leuten, die Anfänger sind.
Ja.
Und das ist mir auch ganz wichtig. Ist vielleicht auch tatsächlich die beste Investition, wenn ihr ein neues Rad kauft, das vielleicht gleich mitzunehmen. Das ist vielleicht günstiger als Nachrüsten, weil spätestens beim Nachrüsten, egal mit welchem System, es sei denn, es ist die Pedale, aber es ist immer, und Pedalsysteme sind auch nicht ganz billig, glaube ich. Ich glaube, das lohnt sich immer und wir haben es jetzt ausführlich erklärt, warum.
Exakt.
Und andererseits, fährst du denn auch mal irgendwann komplett ohne, dass du den Tacho abnimmst? Außer wenn es zur Eisdiele ist,
wenn vielleicht. Wenn ich auf meinem 1982er Eddie Merckx mit der Superrekord sitze, da habe ich noch nicht mal einen Tacho dran, auch nicht für die Geschwindigkeit, so einen kleinen oder so.
Ja.
Ansonsten, nee, für mich, also ich habe es ja auch gesagt, in meinem Cockpit vorne ist der Wattwert der größte Wert.
Ja.
Ich steuere da eigentlich alles mit. Für mich ist das der alles entscheidende Wert.
Ja, gut,
auf alles andere kann ich verzichten. Vielleicht
beim Pendeln in der Stadt brauche ich es nicht. Ne? Aber sonst bin ich auch so, dass ich es ganz gut finde. Wobei, wenn ich jetzt wirklich spazieren fahre, dann habe ich das Feld gar nicht. Dann ist das Feld auch aus.
Ja.
Aber dann ist es auch wirklich spazieren fahren, Eis essen, vielleicht mit der Frau oder was auch immer.
Ja.
Mit den Kindern.
Sehr gut.
Ja, cool. Dann vielen Dank.
Okay. Ich danke.
Und mal gucken. 3 Sendungen haben wir. Mal gucken, was das nächste Thema wird.
Jetzt reicht es, glaube ich, erstmal. Wie lange haben wir das jetzt heute schon wieder getrieben? Oh, 2 Stunden 36. begeistert.
Ja, da ist ein bisschen, geht was runter. Ich habe die Uhr früher gestartet. Aber ich hoffe, ihr habt da jetzt sehr viel mitgenommen. Gerne, gerne Feedback in die Kommentare. Du antwortest ja auch teilweise, denn wenn dann nochmal Spezialfragen kommen.
Oder ich wieder Mist geplappert habe. Kann ich nie ausschließen.
Ja, man weiß es nie. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen.
Alles klar. Tschüss. Danke.
Ciao.